Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört Folge 16 von Neben der Spur. Es ist mir nicht entgangen, wir sind in dieses Jahr gestartet mit ein paar deprimierenden Folgen über Gewalt und Staatlichkeit, die sowohl für mich zum Erarbeiten und Recherchieren nicht immer unbedingt angenehm sind, als auch sicherlich zum Zuhören dann manchmal so ein bisschen Bereitschaft voraussetzen, sich schon auch Dinge auszusetzen. Aber das sind ja auch Fragen, die auch im, sagen wir mal, weitesten Sinne Mainstream-Mediendiskurs angekommen sind, wenn auch vielleicht unter etwas anderem Fokus. Also es ist insofern vermutlich auch nicht verwunderlich, dass auch wir uns hier intensiv mit Gewalt und Krieg beschäftigen, ja, wenn auch die allgemeine Wahrnehmung zu sein scheint, wie heißt es immer so schön, dass wir in zunehmend unsicheren Zeiten leben. Ja, gerade erst wieder verschärft durch Nachrichten über Iran und Israel und vor allem die folgende aufgewühlte Debatte. Ja, wir schauen dann mal, ob wir uns dem in Zukunft auch nochmal widmen müssen. Das werden wir dann die nächsten Tage, Wochen und Monate absehen können. Aber damit wir hier nicht gänzlich in unsere eigene Gewaltspirale abdriften, ja, keine Sorge, wir widmen uns dieses Jahr auch noch ein paar weiteren, ja, wenn man so will, vergessenen Konflikten oder auch vergessenen Ländern. Dachte ich, wir widmen uns heute mal einer internationalen Posse, ja, der Titel deutet es an, die ich fast als mediale Randnotiz abgetan hätte. Aber dann war ich 2 Tage bei meinen Eltern zu Besuch, um an einer sehr schiefen Decke eines sehr alten Hauses eine sehr moderne und gerade Dunstabzugshaube zu montieren und saß, wie sich das gehört, nach getaner Arbeit, abends gemeinschaftlich vor dem Fernseher, eine für mich ansonsten inzwischen recht fremde Erfahrung, und führte mir die Abendnachrichten zu Gemüte, genauer RTL Nachtjournal. Ja, wir waren recht lange beschäftigt. Und ich würde jetzt ehrlicherweise im Nachhinein gern einen ganzen Podcast diesem in Anführungsstrichen Nachrichtenformat widmen. Denn wer schon mit dem Niveau der Tagesschau regelmäßig Probleme hat, für den wird hier eine ganz neue Tür zur Medienkritik aufgestoßen. Aber das verkneifen wir uns jetzt und wurde dort damit konfrontiert, dass das zentralste Thema zumindest dieses Tages offenbar die Frage war, was wir denn bitte in Deutschland nun mit 20.000 Elefanten anfangen sollten, die wohl bald als Geschenk aus Botswana in den Hamburger Hafen geschippert werden sollen. Das war ungelogen der Aufmacher und deshalb dachte ich, ich nutze meine Reichweite hier heute mal, um die Anschlussfrage zu stellen. Also Leute, wer hat noch Platz? Ja, im Garten oder vielleicht auch in der Garage, um 1 oder 2 Dickhäutern ein liebevolles neues Zuhause zu bieten? Bewerbung und sachdienliche Hinweise dann bitte direkt an das Bundesumweltministerium weiterschicken. Und das ist natürlich Quatsch, ja, wie der Bericht erfolgte. Aber wir wollen die Medienschäte hier auch nicht überziehen. Ja, die ganze Posse, die viele von euch inzwischen sicherlich mitbekommen haben, dass ein afrikanischer Präsident aufgebracht durch eine neue Umweltauflage aus Deutschland einen kleinen April-Scherz anstößt, dass er Deutschland einen nicht unbeträchtlichen Wildbestand invasiver Arten zukommen lassen will, lädt natürlich als Aufmacher und ehrlicherweise auch ein bisschen zum Schmunzeln ein. Aber selbst der fadenscheinige RTL-Bericht, der in der Folge wohl vor allem dazu dienen sollte, mal wieder eine grüne Ministerin für ihre vermeintliche ideologische Verbohrtheit anzuprangern, deutet dann zumindest auch schon damit vielleicht verbundene größere Fragen an, die auch für uns hier immer wieder zentral waren und es auch weiter sind. Denn natürlich geht es im Kern nicht um die Frage, wie man denn nun eine Ausfuhr für die Tiere auf die Beine stellt. Das ist weitestgehend geklärt, ja, die Lufthansa Cargo hat wohl bereits angekündigt, sie sehe sich durchaus in der Lage, eine entsprechende Elefantenluftbrücke auf die Beine zu stellen, sondern, und das macht das dann doch bemerkenswerte Aufsehen um diese internationale Randnotiz deutlich, um weit größere Fragen, die hier im Kleinen, wenn auch sehr unzureichend, verhandelt werden. Ja, so kam zum Beispiel auch die jagdpolitische Sprecherin der CSU zu Wort. Ich wusste ehrlicherweise nicht, dass es sowas gibt. Aber okay, ja, jeder Interessengruppe ihr Beauftragter. die angesichts des Eklats direkt die grünen-typische Bevormundung unserer afrikanischen Partner geißelte. Und auch Botswana sowie Namibias Präsident sparten im Zuge der Debatte um neue Einfuhrbestimmungen für Jagdtrophäen nicht an den ganz großen historischen Linien. Ja, man witterte neokoloniale Praktik, europäische Arroganz und vor allem dem Westen typische Naivität im Umgang mit Afrika. Eine Erzählung, die in der Folge auch medial vielfach gespiegelt wurde. Und bei allem Spaß an der Absurdität des diplomatischen Geplänkels geht es hier also zentral offenbar um viel mehr, nämlich das Verhältnis zwischen dem globalen Süden und Norden, dem medialen Umgang mit Afrika und natürlich, nichts liebt Deutschland mehr, die Auseinandersetzung mit sich selbst als Mittelpunkt fast jeder internationalen Diskussion. Und wenn man den Bogen sogar noch etwas weiter spannt, dann auch um eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich wem gehören eigentlich die Naturschätze unserer Welt? Wie schützen wir sie und vor allem, wer trägt dabei dann eigentlich für was Verantwortung und auch die Folgekosten? Ja, sowohl finanzieller als auch umweltpolitischer Natur. Wie gelingt Kooperation, die unser aller Naturerbe und die Erde selbst schützt? Und wie verträgt sich das mit politischen, wirtschaftlichen und auch persönlichen Interessen? Diesen Fragen wollen wir also heute zumindest einmal etwas näher kommen. Und es bietet uns die Möglichkeit zu den letzten Folgen, die sich vor allem mit eklatanten Krisen in und an der Sahelzone befasst haben, auch ein wenig die afrikanischen Kontraste und Vielfältigkeit in den Blick zu nehmen. Denn Botswana, um das es zumindest heute auch gehen wird, gilt weithin als politische und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte auf dem Kontinent, die viele historische Hürden nach der Kolonialisierung erfolgreich genommen hat und heute geradezu als Vorzeigestaat Afrikas dienen kann. Das ist also heute der Plan, aber zu Anfang erstmal für alle, die vielleicht nicht wie ich regelmäßige Zuschauerinnen des RTL Nachtjournals sind, worum geht es heute konkret? Hören wir doch mal 2 Minuten beim Deutschlandfunk rein.
Kleine Geschenke erhalten ja bekanntlich die Freundschaft, große können einer Kriegserklärung gleichen. Oder wie würdest du das auffassen, Kathi, wenn dir jemand 20.000 Elefanten schenken will?
Das klingt jetzt so in meinem Kontext erstmal ziemlich unwahrscheinlich. Aber ich hätte definitiv ein Lagerproblem, auch wenn ich nur einen einzigen Elefanten geschenkt bekommen würde. Und ich muss dazu sagen, ich mag Elefanten.
Steffi Lemke, unsere Bundesumweltministerin auch. Aber 20.000 Stück davon machen selbst einer Ministerin Probleme. Und der Schenkerstaat Botswana hat angekündigt, man werde kein Nein-Danke akzeptieren.
Ja, ich kläre das vielleicht mal auf. Das Ganze ist ja eine Protestaktion. Das Bundesumweltministerium will gefährdete Tierarten schützen und hat deshalb ein Einfuhrverbot von Jagdtrophäen angekündigt, soweit so gut. Aber aus Verärgerung über dieses Gesetz droht Botswana nun, Deutschland 20.000 Elefanten zu schenken. Die Deutschen sollten so mit den Tieren zusammenleben, wie sie es uns vorzuschreiben versuchen, erklärte Präsident Masisi. In seinem Land gäbe es nämlich durch erfolgreichen Artenschutz inzwischen mehr als 130.000 Elefanten, so viele wie in keinem anderen afrikanischen Land. Und man habe mit der Überpopulation große Probleme.
Mit anderen Worten, Präsident Masisi will die Jagd auf Elefanten rechtfertigen.
Genau.
Und Steffi Lemke als Bundesumweltministerin will das verhindern oder zumindest verhindern helfen mit Verweis auf den Schutz von bedrohten Arten.
Auch ganz genau. Die Ministerin ist natürlich eine, die in ihrem eigenen Land den Wolf, eine immer noch streng geschützte Art, teilweise zum Abschuss freigegeben hat und fordert jetzt von einem afrikanischen Land, dass es seine Elefanten besser schützt und nicht weiter bejagt. Ja, ich bin absolut für Artenschutz, aber ich kann den Unmut von Botswana ein bisschen nachvollziehen.
Und unsere Ausgangsfrage haben wir immer noch nicht geklärt. Wohin mit 20.000 geschenkten Elefanten?
Na, da war jetzt schon eine ganze Menge dabei. Auch ein bisschen was Falsches, aber dazu kommen wir gleich. Es geht also konkret um eine politische Entscheidung, nämlich die Einfuhr oder eher das Einfuhrverbot von Jagdtrophäen. Ein vermeintliches Randthema, aber als Interessierte wussten wir alles schon vorher, sowohl Wilderei als auch der legale Handel mit exotischen Tieren oder auch nur Teilen von ihnen ist ein globales Geschäft. Ein Aufregerthema. Aber im Kontrast dazu steht diesmal nicht nur die Frage des Umwelt- und Artenschutzes im Raum, sondern auch der Vorwurf der Bevormundung und europäischen Ignoranz, verbunden mit ökonomischen Interessen, persönlich wie national, wenn es, wie gerade gehört, auch um eine vermeintliche Überpopulation von Elefanten in Botswana geht. Angesichts dessen vielleicht einmal vorweg ein kleiner Disclaimer, was wir heute nicht machen werden. Oder was zumindest nicht im Mittelpunkt stehen soll, denn wenn es um das Wohl von Tieren geht oder auch konkrete Begriffe wie Trophäen, sind die Gemüter natürlich schnell erhitzt. Und das ist die moralische Frage hinter der Großwildjagd oder auch der Jagd an sich. Es gibt aus meiner Sicht sehr gute Bücher, Filme etc., allen voran natürlich Ulrich Seidels Film Safari, die sich dem Töten aus Spaß in brachialer und auch erschütternder Klarheit widmen. Und es ist klar, dass es dabei neben legitimen Argumenten von JägerInnen, also Bestandspflege, Naturschutz etc., natürlich gerade wenn wir über Trophäenjagd sprechen, mit Blick auf diejenigen, die das tun, weil sie persönliche Freude daran finden, möglichst viele oder möglichst große Tiere zu töten, um Fragen der Moral und Ethik geht. Daher können wir hier einmal vorweg kurz feststellen, wer mehrere 10.000 Euro dafür ausgibt, nach Afrika zu fahren, um sich dort im Safari-Look einer kolonialen Sehnsucht von Abenteuer und Bezwingung der vermeintlichen Wildnis hinzugeben, wozu natürlich auch gehört, dass einem schwarze Jungs Waffen und Wasserflaschen hinterhertragen, um dann zu Hause seinen Freunden stolz einen Nashornkopf an der Wohnzimmerwand zu präsentieren, der wandelt offensichtlich auf moralischen, historischen und menschlichen Abwägen, die wir hier grundsätzlich ablehnen. Und viel ließe sich hier polemisch anschließen über diese meist korpulenten, weißen Männer im Herbst ihres Lebens mit wahlweise Tropenhelm oder Cowboyhut und Männlichkeitskomplex, die meinen, das sei irgendwie Ausdruck der eigenen Potenz, Elefantenbullen mit dem Phallus- und Machtsymbol Großkalibergewehr abzuknallen. Die Diskussion wie auch die einfache Entrüstung über diese menschlichen Abgründe ist berechtigt, genauso wie anschließende grundsätzliche Diskussionen um Tierrechte genauso, aber wie natürlich auch Hinweise darauf, dass auch die allermeisten JägerInnen hier in Deutschland die reine Trophäenjagd ablehnen und zu Recht darauf verweisen, dass sie aus anderen Motiven heraus Tierbestände in Deutschland auch über die Jagd kontrollieren als die reine Freude am Töten. Woran man natürlich auch wieder anschließen muss, dass diese Feststellung allein nun auch keine Nachfragen einfach erübrigen würde. Schließlich ist auch das Jagen als Teil des Naturschutzes ein Austausch von Argumenten ohne eine quasi natürliche Alternativlosigkeit. Denn gerade hysterische Debatten um vermeintliche Gefahren von Wölfen in Deutschland, ja, gerade schon im Clip angerissen, haben schon mehrfach deutlich gemacht, auch Debatten entlang von Natur- und Herdenschutz werden teils hochmoralisch und anhand von waghalsigen oder tendenziösen Argumenten geführt, auch von JägerInnen und Jägern. Anders lässt sich die absurde Parallelität aus erst gewollter Wiederansiedlung hochgefährdeter Tierarten mit dann aber quasi direkt folgender Abschussgenehmigung auch kaum erklären. Aber schon das Beispiel Wolf, bei dem es viel um vermeintlichen Herdenschutz oder noch absurder sogar Schutz von Menschen geht, macht auch klar, ebenso wie die Tatsache, dass sich eben Menschen das Vergnügen, Nashörner zu schießen, Tausende von Euro kosten lassen, dass es hier auch um die ökonomische Dimension geht. Ist man politisch also zum Beispiel bereit, auch von staatlicher Seite aus Zäune zu finanzieren, um Herden vor Wölfen zu schützen? Oder versucht man vielleicht eher konkrete Kostenfragen, die Konflikte zwischen Natur und Wirtschaftlichkeit schnell auflösen könnten, ja, zum Beispiel, wer bezahlt den Zaun, an den Rand zu schieben, indem man politische Horrorstories von armen Osterlämmern befeuert, die von Wölfen zerfleischt und damit brutal aus einem Leben gerissen werden, das doch eigentlich erst eine Woche später mit der professionellen Schlachtung hätte enden sollen. Diese Fragen werden heute für uns zentral im Mittelpunkt stehen. Die Politisierung hier und andernorts von Natur- und Umweltschutz, die Argumente zwischen Umweltstandards hier und wirtschaftlichen Interessen dort und natürlich, wie das mit einer größeren politischen Diskussion zwischen Nord und Süd, dem Ringen um Fragen globaler Gerechtigkeit und Teilhabe, zusammenhängt. Wir haben jetzt schon einen ersten Eindruck bekommen davon, was an der erstmal so kleinen, zur Abwechslung mal zumindest in der oberflächlichen Betrachtung freudvollen Posse alles so dranhängt, wenn man mal einen Moment über die Frage hinaus denkt, wie wir denn nun 20.000 Elefanten im Tiergarten versorgen sollten. Für die allermeisten Medien zumindest ist das mein Eindruck, blieb es dann aber bisher auch eher bei entsprechenden Aufmachern zu dieser Frage, während die Betrachtung des politischen Dissenses irgendwie hängen blieb auf der Frage, ob es denn nun, wir haben es gerade gehört, legitim sei, aus Deutschland heraus anderen Ländern vorzuschreiben, wie sie mit ihren Tierbeständen umgehen. Oder noch zugespitzter, ob eine Ministerin wie Steffi Lemke von den Grünen anderen Staaten einfach so verbieten könne, Populationen zu bejagen. Und das macht, wenn man ein bisschen Traffic auf der Zeitungswebseite generieren will, auch Sinn. Und gerade viele eher rechte Medien, Fokus, Welt und Bild, sind hier natürlich gleich vorgeprescht mit ihren typischen Kommentaren von weltfremder grüner Bevormundungsmentalität. Ja, so titelte zum Beispiel der Fokus, Zitat, Botswanas Präsident übt wegen des geplanten Verbots von Jagdtrophäen scharfe Kritik an der grünen Umweltministerin und will, dass Deutschland 20.000 Elefanten aufnimmt. Was sich kurios anhört, hat aber einen ernsten Hintergrund und wieder einmal zeigt sich das Markenzeichen der Grünen. Und wir können uns alle vorstellen, welches Markenzeichen das ist, nämlich Naivität bis hin zur Doofheit bei gleichzeitigem quasi diktatorischem Kontrollkomplex oder Zitat, wenig Wissen, viel Meinung und zwar fest verankert im Glauben an die moralische Überlegenheit, ist schließlich Markenzeichen der Grünen. Allerdings, und das macht uns jetzt die Freude und Aufregung gleich kaputt, schon einmal googeln reicht, um festzustellen, naja, so richtig viel hat das alles nichts zu tun mit dem, worum es hier tatsächlich geht, sowohl mit Blick auf die Frage, wer hier eigentlich was anstößt, wie auch was denn die Folgen sein könnten. Also nehmen wir der netten Story jetzt gleich mal den Wind aus den Segeln. Angefangen bei der Frage, wer hier eigentlich was will. Ausgelöst hatte die Posse wie so oft ein Interview in der Bild, das die in Anführungsstrichen Zeitung mit Botswanas Präsidenten Mokgweetsi Masisi führte, in dem er auch das Angebot unterbreitete oder eher die Forderung aufstellte, Deutschland sollte doch nun 20.000 Elefanten aus seinem Land aufnehmen, wenn man meinte, wie er Lemke vorwarf, die Einfuhr von Trophäen beschränken zu wollen. Wir akzeptieren kein Nein, sagte er dem Blatt und schoss in Richtung Lemke an, Zitat, es ist sehr einfach, in Berlin zu sitzen und eine Meinung zu haben zu unseren Angelegenheiten in Botswana, aber wir zahlen den Preis dafür, dass wir diese Tiere für die Welt erhalten. Und forderte zudem, wieder Zitat, dass Frau Lemke sich die Zeit nimmt, die Fakten und die Wissenschaft anzusehen, denn seinem Empfinden nach würden die Grünen auf Botswana mit, Zitat, Verachtung schauen und seien, wieder Zitat, Fundamentalisten, die aus Ideologie handelten. Offenbar vermutete hier also jemand Steffi Lemke als treibende Kraft hinter einer deutschen Initiative, die Trophäenjagd zu beschränken und tatsächlich schon vor 2 Jahren, bereits vor ihrer Zeit als Ministerin, hatte Lemke angekündigt, die Importe nach Deutschland weiter einschränken zu wollen. Und es fällt ja auch nicht schwer, sich vorzustellen, dass der Schutz von bedrohten Tierarten für eine immer noch im Kern Umweltschutzpartei irgendwie eine Herzensangelegenheit ist, zumal sich damit auch recht kostengünstig politische Gewinne einfahren lassen. Denn wir alle mögen Tiere, ja, besonders niedliche kleine Elefanten, und dementsprechend ist auch die Haltung der Deutschen so eindeutig wie vielleicht bei sonst kaum einem Thema. So ergab eine Umfrage von 2021, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung dagegen ist, dass geschützte Tiere abgeschossen werden, allein um eine Trophäe mitbringen zu können. In einer Umfrage des britischen Marktforschungsunternehmens Savanta im Auftrag der Human Society International lehnten rund 85% von gut 2000 befragten Deutschen die Jagd auf wilde Tiere in Afrika ab. Und noch mehr, nämlich ganze 89%, waren dagegen, die Einfuhr von Jagdtrophäen zu genehmigen. Soweit also so eindeutig. Doch trotz der großen Unterstützung aus der Bevölkerung, die ihr wohl gewiss wäre, hat Lemke seitdem keinerlei Gesetzesinitiative in diese Richtung angestoßen. Eine Verschärfung von Trophäeneinfuhr ist nirgendwo im Koalitionsvertrag zu finden und auf nationaler Ebene, und das gab das Bundesministerium inzwischen mehrfach zu Protokoll, plane man auch nichts dergleichen. Was man allerdings tue, sei sich auf EU-Ebene für eine Verschärfung der Regelungen zum Trophäenhandel einzusetzen. Obwohl das Ministerium das nicht mal so formuliert, sondern wir das jetzt schon wohlwollend annehmen müssen, denn eigentlich heißt es offiziell lediglich, dass man sich für klare und baldige Regelungen einsetze, ohne da jetzt irgendwie Druck auszuüben, stattdessen mit dem vorrangigen Ziel, bloß keine nationalen Alleingänge. Hauptsache, man ist sich einig, was ja irgendwie auch Sinn macht, denn natürlich, und darauf kommen wir später noch einmal zurück, geht es beim Handel mit Trophäen und Wildtieren um globale oder wenigstens mal europäische Fragen, denn es macht natürlich wenig Sinn, wenn Deutschland hier strengere Auflagen aufstellt und dann wird das Zeug eben nach Dänemark verschickt, dort umgelabelt und kommt dann von da aus ohne Zollkontrolle nach Deutschland. Aus dem Ministerium heißt es also dementsprechend nur, Zitat, wir stehen aufgrund des alarmierenden Verlusts der biologischen Vielfalt in der besonderen Verantwortung, das Möglichste zu tun, um die Nachhaltigkeit und Legalität der Einfuhr von Jagdtrophäen geschützter Arten nach Deutschland sicherzustellen und Deutschland setze sich in der EU für eine zügige Entscheidungsfindung ein. Naja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach politischem Aktivismus, der hier aus Deutschland aggressiv neuere, strengere Regeln festlegen will, hört sich das jetzt für mich nicht an. Und wir wissen alle, wie das in der EU eben so läuft. Auch die Pläne einer europäischen Neuordnung inklusive strengere Auflagen stecken noch in den Kinderschuhen. Es gibt dazu kein Entwurfspapier, das man lesen könnte, keine Diskussion im Parlament und auch keine konkrete Initiative für einen Entwurf, nun Mehrheiten zu finden. Angesichts dessen könnte man die Kritik nun eigentlich auch von der anderen Seite aufziehen, denn während sich Lemke gerade vor ihrer Amtszeit als Advokatin für die internationale Begrenzung des Trophäenhandels eingesetzt hat, ist seitdem quasi nichts passiert. Anders übrigens als in einigen anderen europäischen Ländern, denn in Belgien oder Frankreich zum Beispiel ist ein striktes Einfuhrverbot von Jagdtrophäen bereits beschlossen worden. Und auch Großbritannien hat erst im März diesen Jahres ein ganz ähnliches, strenges Verbot auf den Weg gebracht. Deutschland ist hier also keineswegs Vorreiter, vor allem nicht auf nationaler Ebene. Warum also die vehemente Kritik an Deutschland? Naja, zum einen nutzt ein Präsident aus Botswana, wenn er dann schon mal die Möglichkeit hat, mit einem der größten Blätter des Landes zu sprechen, natürlich die Chance, sich dann auch an dieses Land konkret zu richten und nicht in der Bild über Belgien herzuziehen. Und zum anderen wollen wir hier ja auch nicht künstlich naiv sein. Als bevölkerungsreichstes und politisch wie wirtschaftlich mächtigstes Land in der EU hat Deutschland natürlich Einfluss über die eigenen Grenzen hinaus. Und auch wenn die deutsche Bundesregierung, allen voran die FDP, in Europa zuletzt vor allem damit auffielen, schon einmal beschlossen ist, wieder umzukippen. Wenn Deutschland über etwas sprechen will, dann hat es Ansehen und Wirkkraft genug, dass darüber auch gesprochen wird und gute Chancen, auch Partner zu überzeugen. Es ist also prinzipiell nicht doof, Deutschland anzusprechen, auch mit Blick auf den deutschen Charme gegenüber einer immer noch unaufgearbeiteten Kolonialgeschichte und mal zu versuchen, einer möglichen deutschen Agenda über Vorwürfe der Bevormundung das Selbstverständnis zu nehmen oder zumindest eine Diskussion anzustoßen und diese dann auch gleich in die richtigen Bahnen zu leiten. Und das ist ja offensichtlich auch gelungen. Schließlich sah sich das Umweltministerium in den letzten Wochen einigen medialen Druck ausgesetzt, der die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung mal mehr und mal weniger konstruktiv und seriös in Frage stellte. Dass Großbritannien und Belgien aber bereits strengere Regeln auf den Weg gebracht haben, macht auch klar, hier wird kein Paradigmenwechsel von Deutschland angestoßen, sondern auf Linie mit der allergrößten Zahl von Umwelt-NGOs herrscht hier eigentlich auch schon länger weitestgehend europäischer Konsens. Man kann jetzt nicht davon sprechen, das Thema sei ganz oben auf der europäischen Agenda, aber polarisierte Grabenkämpfe bei der Frage eines solchen für die großen Rädchen der Politik und Wirtschaft augenscheinlich eher randständigen Themas muss man nun auch nicht warten. Außer natürlich, man nutzt als Konservativer medial beflügelt mal wieder die Chance, auf die grüne Gesinnung einzukloppen. Eigentlich ist man auf europäischer Ebene aber sogar ganz zufrieden damit, wie es bisher läuft. Denn sicherlich, auch das macht die aktuelle Debatte deutlich, Viele Tierschutzorganisationen würden sich größeres Engagement zum Artenschutz und vor allem der Kontrolle dessen wünschen. Aber anders als zum Beispiel mit Blick auf heimische Schweineställe, wo auf 1,5 Quadratmetern zusammengefärchte Schweine schon mal das Label grüne Landwirtschaft erhalten, ist der Handel mit exotischen Trophäen bereits heute streng limitiert und kontrolliert. Und wer dem zuwiderhandelt, muss schon einige kriminelle Energie mitbringen, um hohe drohende Strafen bewusst zu ignorieren. So sind zum Beispiel Trophäen des afrikanischen Elefanten, wie er in Botswana lebt, bereits heute bei der Einfuhr in die EU zum Beispiel genehmigungspflichtig. Und laut Umweltministerium würde sich auch im Falle der Elefanten aus Botswana an der bestehenden Praxis eigentlich gar nichts ändern. Denn das Bundesumweltministerium betont, dass es in der derzeitigen Diskussion allein um die Ausweitung bestehender Genehmigungspflichten für Jagdtrophäen geht und gar nicht um ein Komplettverbot der Einfuhr. Und diese Ausweitung würde eben nur die Tiere betreffen, für die es jetzt noch keine klaren Auflagen gibt. Und das ist bei Elefanten gar nicht der Fall. Selbst die deutschen Pläne zeugen also im Vergleich zu Großbritannien zum Beispiel eher von politischer Genügsamkeit. Und angesichts dessen kann der rechte Shitstorm über zu viel Artenschutz zu schnell auf der anderen politischen Seite fast eher als Werbung gesehen werden. Denn offensichtlich wird hier über Formulierungen, wie sie auch der Deutschlandfunk verwendet hat, wir rufen es nochmal kurz in Erinnerung, die Ministerin fordert von einem Land, das es seine Elefanten nicht weiter bejagt, eigentlich ein Zerrbild vermittelt, das wenig mit dem zu tun hat, was die lahme deutsche Politik hier tatsächlich auf die Beine stellen will. Oder aber das Ministerium kommuniziert so unverständlich, dass aus den Aussagen jeder machen kann, was er will. Ich persönlich glaube aber eher, man hat da bei vielen Medien vielleicht angesichts des spaßigen Untertons vielleicht nicht ganz so doll aufgepasst, sondern eher bei den Kollegen abgeschrieben, was wir hier aber natürlich nie unterstellen würden. So oder so, die Geschichte der vorlauten grünen Ministerin fällt dann schnell etwas in sich zusammen, genauso wie natürlich die der 20.000 Elefanten. Großbritannien hat bereits vor einigen Monaten ein Angebot über 10.000 Elefanten erhalten, die laut botswanischem Umweltministerium doch super geeignet seien, um im Londoner Hyde Park die Grünflächen in Stand zu halten. Bis jetzt sind aber wohl trotz des strengen Tons aus Botswanas keine eingepackt und verschickt worden. Es bleibt, und das kommt nun sicherlich wenig überraschend, also wenig mehr als ein cleverer PR-Coup, zumindest mit Blick auf den konkreten Fall. So erfuhr Lemkes Ministerium von dem angeblichen Angebot auch selbst nur aus der Bild-Zeitung. Zitat, Botswana hat in dieser Angelegenheit noch keinen Kontakt zum Bundesumweltministerium aufgenommen. Aber auch das muss man anerkennen, im Sinne der wohl allermeisten EuropäerInnen, die gerne hätten, dass keine vom Aussterben bedrohten Tiere aus Spaß an der Freude abgeballert werden, zeigt der Weg der EU hier kontinuierlich in eine Richtung und bereits beschlossene Verbote wie in Frankreich, Großbritannien und Belgien zeigen, der Schutz von bedrohten Tierarten, zumindest in dieser Form, steht hier eindeutig vor afrikanischen Befindlichkeiten, gewünschte Partnerschaft und diplomatischer Frieden hin oder her. Und das weitet den Blick natürlich nun auf die Frage, wenn es offenbar den Präsidenten von Botswana wie auch andere afrikanische Staatschefs so aufbringt, was sind ihre Argumente dagegen? Hat Botswana ein krisenhaftes Elefantenproblem und greift die EU mit ihren Artenschutzauflagen die Souveränität, wirtschaftliche Sicherheit und politische Selbstbestimmung der afrikanischen Staaten an? So wie viele auch mediale Kommentatoren angesichts der harschen Kritik offenbar intuitiv nachvollziehbar fanden. Schauen wir uns Botswana und die Lage der heimischen Elefantenpopulation also mal an. Wir sparen uns heute mal längere historische Ausführungen, um nicht zu weit vom Weg abzukommen. Aber ein wenig müssen wir uns natürlich Botswanas erstaunlichen Werdegang angucken, allein schon, weil er so anders aussieht als der afrikanischen Staaten, mit denen wir uns zuletzt beschäftigt haben. Denn wer mal auf YouTube oder auch Google Botswana und dann Sudan eintippt, der wird schnell feststellen, dass einem zwei sehr unterschiedliche afrikanische Realitäten gespiegelt werden. Auf der einen Seite im Falle Sudans Krieg, Hunger und staatliche Dauerkrise, auf der anderen Seite Botswana mit schönster Natur und dem Tourismuserlebnis Afrika, Texte über den afrikanischen Aufbruch und auch mal Videos, die einfach The Most Perfect Country in Africa heißen. Noch deutlicher wird der Kontrast, wenn man sich auf Seiten wie G GTAI herumtreibt, kurz für German Trade Investment, gefördert von ihrer Bundesregierung, die sich gerade überschlagen mit den Investitions- und Renditemöglichkeiten in dem südafrikanischen Land. Und auch deutsche Journalistinnen wie Touristinnen, die kriegen sich gar nicht mehr ein. So wohl und zu Hause scheint man sich bereits ab der Landung auf dem Flughafen als ordnungsbewusster Deutscher in Botswana fühlen zu können. Beispiel gefällig? Kein Problem. Hier die Einleitung zu einem entsprechenden Text von Spiegel Online. Zitat: Botswana sieht nur von oben aus, wie man sich als Europäer Afrika vorstellt. Nachdem das Flugzeug in der Hauptstadt Gaborone gelandet ist, zeigt sich schnell ein anderes Bild. Freundlich, zügig und überraschend akribisch prüfen die Beamten den Reisepass. Wer bereits in Afrika gereist ist, weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Weiter geht es mit Taxifahrern, die einen fairen Festpreis aufrufen, und während der Fahrt in die Stadt säumen US-amerikanische Fastfoodketten die perfekt ausgebauten Straßen, auf denen die botswanische Oberschicht in ihren europäischen Cabrios cruist. Mensch, ein Traum. Ja, mal keine zwielichtigen Südländer im Urlaub, die einen abzocken oder das Portemonnaie aus der Tasche ziehen wollen, wenn man den Rucksack nicht, wie es sich für Deutsche gehört, artig vor der Brust und nicht auf dem Rücken trägt. Und vor allem keine Schlaglöcher. Wie schön. Aber vielleicht hat ja auch schon mal die eine oder andere Hörerin darüber nachgedacht, dort Urlaub zu machen. Und wenn man sich ein bisschen mit Reisen nach Afrika beschäftigt, wird man vielleicht auch schon mal gehört haben, also wirklich ganz wunderbar geeignet als Einstiegsland für strukturgewohnte Deutsche. Und dass man dort die Big Five sehen kann, ohne wie in Südafrika am Flughafen ausgeraubt zu werden, das überzeugt nicht nur zunehmend mehr Deutsche, lieber nach Botswana zu reisen, sondern löste in den letzten Jahren geradezu einen europäischen Tourismusboom in dem Land aus. Aber wie gelang Botswana, wovon viele andere afrikanische Länder und Gesellschaften nur träumen können? Und damit ist jetzt nicht die Taxifahrt zum Festpreis gemeint, sondern seinen BürgerInnen ein Leben in vergleichbarer Sicherheit, Wohlstand und auch politischer Freiheit zu ermöglichen, die auf dem Kontinent selten ist und sogar viele Europäerinnen davon überzeugt, dort mal unbeschwert Urlaub zu machen. Denn augenscheinlich hatte das Land, als es 1966 von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen wurde, wie viele andere afrikanische Staaten, gerade in Zentralafrika, äußerst ungünstige Ausgangsbedingungen. Es gab keinen Zugang zum Meer, was den Handel erschwerte. Dazu kommt, dass es überhaupt nur wenig gab, was man exportieren konnte. Weniger als 1% der Landflächen eigneten sich zum Ackerbau, und die wirtschaftliche und politische Vernachlässigung durch Großbritannien hatte nicht nur dazu geführt, dass das Land über quasi keine wirtschaftlichen Grundlagen verfügte, ja, die Wirtschaft lag zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit am Boden, sondern auch die Bevölkerung des Landes konstant unter Hunger litt. Hinzu kamen allgegenwärtige Probleme der Infrastruktur und Verwaltung. Botswana ist natürlich auch riesengroß, doppelt so groß wie Frankreich. Heute teilen sich diese aus Savannen und Urwäldern bestehenden Flächen aber gerade einmal 2,6 Millionen Einwohnerinnen. Die Entfernungen sind dementsprechend groß und schwer staatlich zu überbrücken. Und das nicht nur logistisch, sondern auch politisch, denn auch Botswana war im Wesentlichen eine Erfindung der britischen Kolonialisten gewesen und setzte sich aus einer Vielzahl von vormals kleinen Königreichen zusammen. Kulturell waren deren Bevölkerung zwar nicht so verschieden wie in anderen frisch gegründeten Staaten Afrikas, das Potenzial für Auseinandersetzungen war aber dennoch enorm, nicht nur im Zuge ethnischer Differenzen, die von den Briten im Sinne der eigenen Macht geschürt worden waren, sondern vor allem auch mit Blick auf eine wirtschaftliche Teilhabe in Form von dem zentralen Gut Botswanas, nämlich Diamanten, die bald nach der Unabhängigkeit gefunden wurden und von denen alle profitieren wollten. Ausgangsbedingungen wie gemacht eigentlich für die Katastrophe. Anders als in vielen anderen afrikanischen Staaten blieb die in Botswana jedoch aus. Das heißt nicht, dass es nicht auch zu Spannungen und auch kriegerischen Konflikten kam, gerade zum Nachbarn Südafrika unter dessen Apartheidsregime, in dessen Folge Botswana mehrfach Opfer von militärischen Übergriffen wurde. Aber abgesehen davon trafen die politischen Entscheider in Botswana nach der Unabhängigkeit schnell die richtigen Entscheidungen, um das Land zu stabilisieren. Großer Vorteil war dabei die vergleichsweise kleine Bevölkerung, und sicherlich auch, dass die Diamanten erst nach der Kolonialisierung entdeckt wurden. Das Land hatte sich zur Erringung seiner Unabhängigkeit also nicht wie andere auf Jahrzehnte an europäische Bergbauunternehmen und staatliche Aufgaben zum Export binden müssen, sondern konnte frei über diese Ressourcen verfügen. Zudem hatte das Land kein Militär, sondern zum Zeitpunkt seiner Unabhängigkeit lediglich eine kleine Polizeigruppe, die kein relevanter Machtfaktor war. Gefahr für das neu eingerichtete demokratische System drohte insofern nicht durch einen konkurrierenden relevanten Machtblock im Land, sondern wenn, dann eher von außen. Botswana richtete daher auch erst Ende der 1970er Jahre überhaupt ein Militär ein, dann im Zuge der Konflikte mit Südafrika. Bis dahin hatten die demokratischen Strukturen im Land sich allerdings bereits etabliert und auch stabilisiert. Botswana hatte also ein bisschen Glück und auch einige spezifische historische und strukturelle Vorteile gegenüber anderen afrikanischen Ländern, wozu auch gehörte, nur drei Nachbarländer zu haben, nämlich Südafrika, Namibia und Simbabwe, die größtenteils ebenfalls politisch stabil waren und es auch weiterhin sind. Insofern lässt sich Botswanas Weg auch nicht einfach reproduzieren oder vergleichen mit Ländern wie zum Beispiel dem Sudan oder auch Nigeria, die zwar auch über reichlich Rohstoffe verfügen, aber eben an ihren geografischen, historischen und demografischen Entwicklungen litten und auch weiterhin leiden. Aber es war auch nicht nur Glück, denn die politische Elite des Landes, viele von ihnen Intellektuelle, gut ausgebildet an britischen Schulen, geschult in der kolonialen Verwaltung und vertraut mit den großen Herausforderungen, die nach der Unabhängigkeit warten würden, trafen bereits Anfang der 70er Jahre die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft des Landes. Denn bereits seit seiner Unabhängigkeit investiert das Land seinen Reichtum durch die Diamanten strategisch in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur, und das ohne eine Gruppe oder Region zu bevorzugen. Es kam auch nicht gänzlich ohne Korruption und Gerangel um persönliche Profite aus, aber der Reichtum war durch die gigantischen Mengen an Diamanten so groß und die Bevölkerung so klein, dass dennoch jeder wahrnehmen konnte, dass für ihn mit der Unabhängigkeit und dem demokratischen System zumindest auch eine unmittelbare Verbesserung der Lebensbedingungen verbunden sei, sowie zumindest die Chance auf Arbeit und Wohlstand. Die Regierung baute Straßen, Krankenhäuser und Schulen und garantierte damit weitestgehend Ruhe, Stabilität und Frieden in der ethnischen Vielfalt. Zudem hat das Land von Beginn an eine fast pazifistische Grundhaltung angenommen, bedingt durch die Tatsache, dass man nun eh kein Militär hatte, aber es nun eben auch keine sonderliche Notwendigkeit gab, angesichts des eigenen Reichtums für irgendjemanden auf den Reichtum der Nachbarn zu schielen. Dementsprechend, der letzte Krieg in Botswana, und das ist im afrikanischen Vergleich wirklich bemerkenswert, fand 1852 statt. Seither herrscht Frieden und auch heute patrouillieren Polizisten in dem Land unbewaffnet durch die Straßen und die Armee wird lediglich zu Beobachtungsmissionen eingesetzt. Staatliche, polizeiliche oder militärische Willkür blieben aus. Stattdessen entwickelte die Bevölkerung in den Jahren des steilen wirtschaftlichen Aufstiegs das, was andernorts nicht gelang und die Vision von geeinten Staaten schnell zerplatzen ließ. Die relativ heterogene Bevölkerung konnte zusammenwachsen und ein Nationalgefühl entwickeln, in dem sich die allermeisten zuallererst als BürgerInnen des Landes wahrnehmen und auf seine Versprechen bauten und eben nicht auf die eigene ethnische Gruppe in Verteilungskämpfen um Staat, wirtschaftliche Gewinne oder auch nur das eigene Überleben. Die Erfolgsgeschichte, die daraus hervorging und die gerne als afrikanisches Wunder beschrieben wird, spricht für sich. Hier mal nur so ein paar Kennzahlen, um das für euch ein bisschen einzuordnen. Im weltweiten Corruption Perception Index von Transparency International belegt Botswana den 34. Platz und schneidet damit besser ab als Polen, Spanien und Italien. 1966 gab es in Botswana 6 weiterführende Schulen, die von 3% der Kinder besucht wurden. Landesweit verfügten 30 Personen über einen Hochschulabschluss. 2014 hingegen besuchten bereits fast 90% der Kinder eine Schule. Bildung ist für die allermeisten gratis, ja, von der ersten Klasse bis hin zur Promotion. Und die Ausgaben für Schulen und Universitäten belaufen sich aktuell auf 29% der Regierungsausgaben, der mit Abstand größte Anteil. Das Gesundheitssystem ist für die Bevölkerung ebenfalls gratis und laut UNICEF ist für 84% der Bevölkerung der nächste Gesundheitsposten weniger als 5 Kilometer entfernt. Und das ist eine wirklich enorme Leistung, die kaum zu überschätzen ist für ein Land, das größer ist als Frankreich und weniger EinwohnerInnen hat als Berlin. Zudem belegt Botswana zum Beispiel im Demokratieindex der britischen Zeitschrift The Economist den 28. Platz vor Frankreich, Belgien und Italien. Berücksichtigt werden Wahlprozesse, die Funktionsweise der Regierung, politische Teilnahme und die politische Kultur und Bürgerrechte. Und bei aller Kritik an Rankings, ein afrikanisches Land, das noch europäische Länder mit Blick auf Teilhabe an Bildung, Gesundheit und demokratischen Standards schlägt, das ist nicht nur eine afrikanische Erfolgsgeschichte, sondern geradezu eine globale, die angesichts der harschen Ausgangsbedingungen quasi einmalig ist. Denn die Studienlage bestätigt, wie wir hier ja auch schon mehrfach besprochen haben, dass gerade der Ressourcenreichtum Wohlstand eben leicht verhindern kann. Doch von der Abwärtsspirale von wirtschaftlicher Ungleichheit, grassierender Korruption und politischer Instabilität, dem Fluch der Rohstoffe, blieb Botswana weitestgehend verschont. Und das, obwohl Diamanten weiterhin rund 90% der Exportbilanz des Landes ausmachen. Ein Erfolg des politischen Systems in Botswana, das seit der Unabhängigkeit über eine Regierung und ein Parlament verfügte, in denen alle wichtigen ethnischen Gruppen ungefähr proportional zu ihrem Bevölkerungsanteil vertreten waren und das damit politische Teilhabe vor der Durchsetzung von Partikularinteressen garantieren konnte. Und dieser Erfolg bezieht sich eben nicht nur auf die politischen Eliten des Landes, sondern hatte auch einen erheblichen Trickle-Down-Effekt zur Folge, der sich zum Beispiel ablesen lässt am Diamantzentrum des Landes, am nördlichen Stadtrand von Gaborone, der Hauptstadt des Landes. Auf einer Fläche von rund 40 Fußballfeldern wird dort ein Großteil des nationalen Wohlstands erschaffen, denn hinter 6 Meter hohen Elektrozäunen werden dort Diamanten sortiert, geschliffen und verkauft. Und das garantiert Arbeitsplätze auf unterschiedlichsten Niveaus. Auch wer keinen höheren Bildungsgrad hat, kann dort lernen zu schleifen oder auch einfach zu sortieren, sich hocharbeiten bis zum Vorarbeiter oder eben als bereits besser qualifizierter im Verkaufsgeschäft einsteigen. Schon Vorarbeiterinnen in der Branche verdienen damit ein weit überdurchschnittliches Einkommen, können Häuser kaufen und vor allem auch die eigene Familie über die Grenzen der Kleinfamilie hinaus unterstützen. Zwar arbeiten in der Industrie nur um die 10.000 Menschen, aber ihr Einkommen macht insofern über sie persönlich hinaus in einem bevölkerungsmäßig kleinen Land, weitestgehend ohne Sozialleistung für Arbeitslose, einen gewaltigen Unterschied. Wichtiger noch sind aber die indirekten Wirkungen, die Investitionen und vor allem auch Steuern, die durch die Diamanten entstehen, vom Abbau in der Mine bis hin zum fertigen Ring am Finger, die das afrikanische Wunder am Laufen halten. Denn seit 2006 befinden sich alle notwendigen Unternehmen der Wertschöpfungskette im eigenen Land. Und wie schon kurz angerissen, ist Botswana beliebt bei internationalen Investoren und Unternehmen, die die politische Stabilität und geografische Nähe zu den Diamanten schätzen. So hat beispielsweise das weltweit größte Diamantunternehmen De Beers 2013 bereits seine Verkaufssparte nach Botswana verlegt und auch andere Unternehmen der Branche, wie zum Beispiel Safdico, sind gleich mit dem gesamten Headquarter von Mauritius nach Gaborone gezogen. Botswana verschifft also nicht einfach seinen Rohstoffreichtum, damit andere mit dessen Veredelung in Europa und den USA Milliarden verdienen können, sondern verarbeitet den Reichtum im eigenen Land und zieht damit ganz im Gegenteil mehr Investitionen und Firmen erfolgreich an. Und das garantiert wiederum Botswana auch weiterhin den Status als älteste und vermutlich auch erfolgreichste Demokratie des Kontinents und sorgt für positive Zukunftsaussichten, wirtschaftlich wie politisch. Aber das allein bedeutet natürlich nicht, dass das Land nicht auch vor gewaltigen Herausforderungen stehen würde. Wozu zum Beispiel Fragen der Versorgungssicherheit gehören, denn Botswana ist auf Lebensmittelexporte aus dem Ausland angewiesen und Corona-Krise gefolgt von Krieg in der Ukraine und konstanten Problemen mit Lieferketten haben das Land schwer getroffen. In einigen Regionen droht heute wieder Hunger und die Gesamtversorgungslage ist weiterhin angespannt. Hinzu kommen gesundheitspolitische und demografische Herausforderungen. Botswana ist jung und wächst schnell und gerade in der Peripherie suchen bereits jetzt viele nach Arbeit und Auskommen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Einkommensschere weiterhin weit gespreizt zwischen Stadt und Land, oben und unten. Und zudem ist mindestens jeder Fünfte in Botswana mit HIV infiziert. Die größte Herausforderung, zumindest auf nationaler Ebene, ist aber sicherlich die Frage, was folgt auf den Diamantenboom? Denn wenn auch noch eine Weile nicht erschöpft, der Diamantenreichtum, der das Land befeuert, ist nun mal endlich. Im Moment sind das Diamantengewerbe und der Staat die einzigen größeren Arbeitgeber. Doch um in Zukunft weniger abhängig von dem Edelstein zu sein, muss Botswana sein Geschäftsmodell lieber früher oder später umbauen. Nur wohin, ist die Frage. Und das führt uns nun wieder zurück zu den Elefanten. Denn wie die Golfmonarchien zum Beispiel auch, setzt auch Botswana neben dem Versuch, eine wissensbasierte Wirtschaft aufzubauen, ja, eine Art reales Wakanda zu werden, was sich aber in der Realität durchaus schwierig gestaltet, vor allem auf ein Zugpferd, das den Wohlstand langfristig stabilisieren soll, und das ist der internationale Tourismus. Anders als Saudi-Arabien und Katar, die ausländischen Touristen vor allem Prachtbauten, klimatisierte Shopping-Malls und ansonsten viel Sand und ein paar Kamele zum Angucken liefern können, bietet Botswana, wie schon angerissen, weit bessere Ausgangsbedingungen, um Touristinnen aus aller Welt anzulocken. Es wartet nicht nur das Abenteuer Afrika mit bunten Märkten, dem Gefühl von Exotik, atemberaubender Naturschönheit und Vielfalt, neben der gleichzeitigen heimeligen Sicherheit eines so stabilen und recht liberalen Landes, sondern vor allem auch das, was die allermeisten nach Afrika zieht, nämlich Tiere, Tiere und noch mehr Tiere, allen voran die Big Five, Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und Büffel, sowie Giraffen und Zebras und Hyänen und Warzenschweine und alles, was der König der Löwen ebenso hergibt. Recht einfach zugänglich, sowohl für den mittleren Geldbeutel als auch in Form von Luxussafaris mit Wüstenzelt happening bei Fine Dining unterm lichtunverschmutzten Sternenhimmel oder auch ähnlich teurem Ökotourismus in authentischen Holzhütten mit afrikanischem Kochkurs. Der wahre Reichtum des Landes liegt in seiner Natur und den politischen Verantwortlichen im Land ist das durchaus bewusst. Schon heute sind gigantische Teile des Landes Naturschutzgebiete und Botswana hat zusammen mit seinen Nachbarstaaten bereits vor Jahrzehnten noch weit darüber hinausgehende Initiativen zum Schutz der natürlichen Lebensräume gerade von Elefanten auf die Beine gestellt, die heute weitestgehend Realität geworden sind. Wie das Abkommen zwischen Angola, Sambia, Simbabwe, Botswana und Namibia, die nach jahrelangen Vorbereitungen gemeinsam die sogenannte Kavanga-Zambezi Transfrontier Conservation Area ausgerufen haben, kurz KATSA, die mit fast 300.000 Quadratkilometern das größte Naturschutzgebiet Afrikas und eines der größten Schutzgebiete der Welt ist. Naturschutz, das ist im Süden Afrikas heute viel stärker noch als zum Beispiel in der EU eine transnationale Angelegenheit. Über Jahrzehnte hat man politische, wirtschaftliche und auch physische Barrieren in Form von Zäunen abgebaut und damit Hunderttausenden von Tieren ein Leben in vergleichbarer Freiheit ermöglicht, ohne die Einschränkung von natürlichen Migrations- und Wanderrouten. Nicht statisch eingezäunte Gebiete, die auch in Deutschland inzwischen unter Naturschützern lange schon als veraltet gelten, sondern ein Naturschutzsystem, das sich der Dynamik der Natur angepasst hat, anstatt sie zu begrenzen. Und im Zuge dieser Initiativen gelten auch für die Jagd strenge Regeln. Die Jagd auf Elefanten war in Botswana sogar lange Zeit gänzlich verboten, von 2014 bis 2019 nämlich, bis der jetzige Präsident des Landes den Sonderschutzstatus wieder aufgehoben hat. Bis dahin hatte sich die Population der stark bedrohten Säuger erheblich stabilisiert. Heute leben nirgendwo mehr Elefanten als in Botswana. Ja, man schätzt zwischen 130.000 bis 230.000 Tiere von insgesamt 460.000 Dickhäutern in ganz Afrika. Über einen Mangel an Elefanten kann sich Botswana also nicht beschweren. Die Naturschutzbemühungen sind aufgegangen. Aber das sorgt in der Folge durchaus auch für Probleme im alltäglichen Leben vieler Menschen in Botswana und das auf mehreren Ebenen. Elefanten sind nun mal groß, einigermaßen stur, wenn es darum geht, sie zu vertreiben, und sie brauchen viel Wasser und Grünzeug. Zudem ziehen sie ständig herum, trampeln Felder und Zäune nieder oder fressen auch schon mal in regelmäßigen Zyklen die Vorräte ganzer Dörfer auf. Und das klingt jetzt für Beobachterinnen von außen faszinierend, ist aber wenigstens mal nervig oder sogar existenzbedrohend für Menschen, die in der Zugschneise der Dickhäuter leben. Wir erinnern uns an die angerissene Wolfsdebatte in Deutschland. Während hier quasi niemand, erst recht nicht Menschen, körperlich Opfer des Wolfes werden, reichen schon überlieferte Märchengeschichten aus, um die Angst zu wecken vor Übergriffen auf Haustiere und wenigstens mal Kleinkinder, was in der Folge schon ganze Dorfgemeinschaften in Brandenburg in einen geradezu mittelalterlichen Fackel- und Mistgabelmodus getrieben hat, um die gefährlichen Biester endlich wieder aus dem heimischen Wald zu vertreiben. Naturschutz und wissenschaftliche Fakten hin oder her. Und nun möge man sich vorstellen, jährlich würden Hunderttausende Meertonner die heimische Spargelernte vernichten. Man könnte wohl gar nicht so schnell gucken, wie Jagdbeauftragte von CSU bis FDP in Absprache mit der Landwirtschaftsindustrie den Abschuss von Problemelefanten fordern und wie wir Deutschland kennen, dann wohl auch durchsetzen würden. Natur, schön und gut, aber das ist hier immer noch unser Land. Sich das vorzustellen ist zweifellos amüsant, aber es lenkt den Blick eben auch auf die Frage des Interessensausgleiches zwischen Natur und Mensch, Schutz und Wirtschaftlichkeit, und die ist in Afrika, anders als in Deutschland, schon mal existenzieller Natur und nicht nur der von Autobahntunnel versus Krötenlaichgebiet. Das Beispiel des Riesenschutzgebietes Katza macht das deutlich, denn dieses ist nicht nur ungefähr so groß wie Italien, ein Verweis darauf, was für eine Mammutaufgabe es ist, dort unter Mensch und Tier für Recht und Ordnung zu sorgen, sondern setzt sich auch aus 36 Nationalparks diverser Nationen zusammen, die vielfach historisch und aktuell mit weit schwerwiegenderen Problemen von Versorgung, Infrastruktur, Staat und politischem System zu ringen haben, als zum Beispiel Botswana. Die Vision ist irgendwann ein gemeinsames Parkvisum für Touristen in allen 5 Staaten, die an dem Projekt beteiligt sind. Das Erlebnis, grenzenlose und unberührte Natur. Aber bis dahin ist es ein weiter und auch sehr teurer Weg, der sich vor allem entlang wirtschaftlicher Fragen orientieren werden muss. Denn die Erfahrungen sind überall die gleichen. Schutzgebiete als solche auszuschreiben, das garantiert eben noch lange keinen Schutz. Sie sind zu groß, um sie flächendeckend zu überwachen, sie sind teuer und sie erzeugen schnell politische Konflikte. Zumal angesichts der Militarisierung des Naturschutzes, den wir später noch kritisch in den Blick nehmen werden. Ganze Gesellschaften, die an das Naturschutzgebiet angrenzen, leben von ihrer Hände Arbeit auf dem Feld und wenn Elefanten darüber trampeln, dann droht Hunger oder auch Durst, gerade wenn sie in immer länger werdenden Dürreperioden Wasserbecken leer trinken oder auch mal Wasserleitungen aus dem Boden reißen. Hinzu kommen die Verlockungen und teils auch Notwendigkeiten der Wilderei. Mit Stoßzähnen, Hörnern und Fellen lassen sich schnell Tausende von Dollar verdienen und wenn der Hunger sich ausbreitet, dann ist es nur logisch, dass auch bedrohte Antilopenarten vor allem für ihr Fleisch geschätzt werden. Naturschutz ist keine Selbstverständlichkeit, man muss ihn sich auf diversen Ebenen leisten können und in Regionen, in denen Arbeit und Perspektiven fehlen, muss er genau das bieten, um akzeptiert zu werden und wirklich zu funktionieren. Anfang der 90er Jahre, als das Projekt Mega Naturschutzgebiet erste Formen annahm, war man davon noch weit entfernt und es hat sich lange gezogen, bis sich das verändert hat. Das Wild war Besitz des Staates, der Lizenzen für Jagd und Safaris vergab. Die traditionellen Dorfgemeinschaften aber blieben außen vor und hatten entsprechend wenig Interesse, Elefanten zu schützen, die ihre Felder verwüsteten. Diese Einstellung hat sich inzwischen Gott sei Dank in Namibia wie Botswana zumindest eklatant geändert. Die Tierbestände werden zunehmend als gemeinschaftliches und geradezu übernationales Gut wahrgenommen, denn viele profitieren inzwischen über Lodge-Beteiligungen, Arbeitsplätze im Naturschutz und Tourismus, Lizenzen und eigene Campingplatzprojekte spürbar vom Tourismus und ohne wilde Tiere kommen aber eben auch keine Safari-Touristen. Zudem können die Tiere nicht nur gewinnbringend vermarktet werden, sondern sind in Botswana wie Namibia auch Teil eines afrikanischen Selbstwertgefühls geworden. Denn der internationale Umwelt- und Naturschutz hat trotz aller Kritik eine enorme politische Aufwertung erlebt in den letzten 2 Jahrzehnten und afrikanische Staaten, wie Botswana und Namibia können stolz und selbstbewusst in seiner Mitte stehen, dank ihrer umfassenden Bemühungen, einen Ausgleich zwischen umfassendem Naturschutz und ökonomischen Interessen ihrer Bürgerinnen gefunden zu haben. Und die Erfolge dessen sind längst sichtbar. Große Elefantenherden wandern wieder entlang des Kavango, einem Nebenfluss des Chobe, durch Namibia bis nach Angola und Sambia. Und wo vor 20 Jahren noch Armeebasen im Busch standen, grasen heute wieder Antilopen über den Ruinen, junge Löwen erobern neue Reviere, Flusspferde grunzen im dichten Schilf und überall trampeln Elefanten. Populationen, die im Chobe-Nationalpark sogar so groß geworden sind, dass die Vegetation bereits deutlich sichtbaren Schaden genommen hat. Das Problem ist offensichtlich, die Elefanten brauchen eigentlich noch mehr Platz. Leicht zu finden ist der allerdings nicht, denn das Gebiet ist besiedelt und wird durch die neuen Einnahmequellen aus dem Tourismus nur noch attraktiver und die vielen kleinen Rundhüttendörfer vertreiben in der Folge wiederum die Tiere. Das Problem des Zusammenlebens lässt sich also nicht einfach auflösen. Um den Artbestand aufrechtzuerhalten, müssen langfristig entweder die Menschen gehen oder eben die Elefanten. Und wo immer es um existenzielle Interessen geht, wird das wenigstens für die Elefanten auch zu einem tödlichen Problem. Das letztlich auch nicht durch mehr Geld gelöst werden kann, sondern wohl nur einen sehr langsamen und im Bestfall konstanten Weg, der langfristige Anreize bietet, sich so zu orientieren, dass beide Seiten davon optimal profitieren können. Urbanisierung, Vervielfältigung der wirtschaftlichen Perspektiven, Auflagen für den Tourismus und immer so weiter. Und das gilt nur für die Länder, die bisher auch am stärksten von ihrem Transformationswillen profitieren, weil dramatischer sieht die Lage aus, wenn man andere Staaten oder den gesamten Kontinent in den Blick nimmt. Wie das Beispiel Simbabwe zeigt, dort ist die Versorgungslage weit schlechter und gerade Konflikte mit Löwen um Viehherden sind ein konstanter Auslöser von Gewalt zwischen Mensch und Tier, sowie Mensch und Mensch, wenn bewaffnete Ranger auf bewaffnete Viehbesitzer treffen. Noch schlimmer sieht die Lage in Tansania und Mosambik aus, wo die Elfenbeinwinderei inzwischen ein so dramatisches Ausmaß angenommen hat, dass man Elefanten eigentlich kaum mehr in der freien Wildbahn sieht. Der ganze Kontinent ist also stärker als je zuvor auf Länder wie Botswana, Namibia oder auch Südafrika angewiesen, um die Bestände auf dem ganzen Kontinent stabil zu halten. Denn von 460.000 Elefanten, wir haben es gerade besprochen, lebt nun mal die Hälfte in Botswana, einigermaßen sicher und behütet. Aber auch davon abhängig, dass das Land an seinem Kurs festhält, die Konflikte irgendwie auflöst, davon profitiert und das auch bei der Bevölkerung ankommt, infolge von politischer Aushandlung und vor allem auch der Bereitschaft, dafür zu bezahlen. Und hier irgendwo setzt dann spätestens auch das sicherlich prominenteste Argument für die Trophäenjagd an. Botswana und Namibia haben viel in ihren Naturschutz investiert, Millionen von Dollar jedes Jahr, und viele haben schon davon profitiert, aber noch ist man lange weg von der Vision, die Länder wirtschaftlich rein über den Tourismus am Laufen zu halten. Und es gibt auch ganz praktische Herausforderungen dabei, auch wenn man den Weg konstant fortführt. Das Beispiel, dass mehr Elefanten mehr Touristen bringen, aber in der Folge auch mehr menschliche Ansiedlungen, die wiederum Konflikte zwischen Tier und Mensch befördert, macht das deutlich. Und das am breitesten akzeptierte Mittel, diese Interessenkonflikte aufzulösen, ist Geld oder eben Arbeit. Daher nur logisch, natürlich versucht man, Jobs im Tourismus zu fördern, aber das ist eben oft leichter gesagt als getan, vor allem umwelt- und tierverträglich. Denn Infrastruktur muss angelegt werden, Unternehmen wie Hotels angezogen werden, Personal ausgebildet werden und die Kosten für die Ausstattung von Parkrangern, Drohnenüberwachung, Zäunen, Futter und Wasser schaffen im Bestfall zwar mehr Arbeit, aber auch nicht für Millionen von Menschen und kosten vor allem erstmal viel Geld ohne direkte, unmittelbare Gewinne. Ist es da also nicht nur logisch, Tourismus in Gänze zu fördern, also auch jeden, der uns vielleicht moralisch fraglich erscheint, aber eben auch hochprofitabel ist, und an Elefanten und anderen Tieren scheint ja zumindest in Botswana kein Mangel zu bestehen. Kommt es da also auf den ein oder anderen Elefanten mehr oder weniger wirklich an? Wir haben das ja schon am Anfang angerissen. Gut betuchte AmerikanerInnen und Europäerinnen sind durchaus bereit, sich das Vergnügen der Tötung Tausende von Euro und Dollar kosten zu lassen. Ja, nur mal ein paar Beispiele aus dem Internet von einschlägigen Jagdtourismusseiten mit wundervollen Namen wie Hunter meets Hunter. Leopardenjagd, 2 Wochen All-Inclusive-Safari-Erfahrung, 20.000 Euro. Und von dem galanten Leopardenfellteppich hat man dann sogar langfristig was. Das macht doch Eindruck, oder? Zu teuer? Kein Problem, die Giraffe kostet nur halb so viel. Oder lieber doch das Einsteigermodell Büffel. Weniger schönes Fell, aber dafür eine geschmackvolle Wanddekoration, an deren Hörnern man sogar den Mantel aufhängen kann. Wer sich zu größeren Berufen führt und das nötige Kleingeld mitbringt, der kann aber auch auf ganz dicke Hose machen. Selbsttötung von Elefanten und Löwen gibt es ab 40.000 bis 60.000 Euro. Das Erlebnis unbezahlbar. Ganz egal, was man davon hält, das ist erstmal viel Geld und vor allem bringt der Jagdtourismus auch einige praktische Vorteile mit sich. Denn Großwildjägerinnen geht es eben um die Jagd, ansonsten sind sie in der Regel wohl eher genügsam. Tausende Kilometer Schotterstraße bis zum Schuss, kein Problem. Warmes Bier und unbequeme Feldlager, nur ein Beweis mehr für die eigene potente Abenteuerbereitschaft. Naturerlebnis, scheißegal, Hauptsache es stirbt heute noch was. Und das ist jetzt polemisch, aber im Vergleich zu Luxustouristinnen, die für vergleichbare Summen höchsten Service, beste Infrastruktur, europäisches Frühstück und vor allem das Erlebnis der unberührten Natur am besten gleich ab Flughafen erwarten, haben die JägerInnen nun mal andere Prioritäten. Im Bestfall, so die Idee, wird durch den Trophäentourismus also eine weitere touristische Nische bedient, die sich anderweitig nur mit enormem Aufwand füllen lassen würde. Und, so die Idee, das bringt auch Geld in entlegene Regionen des Landes. In bewusst angelegte Jagdreservate in der Peripherie, wo Tiere einfach angefüttert oder sogar für die Jagd gezüchtet werden. Und das soll in der Folge auch Wohlstand zu jenen bringen, die noch abseits der Touristenströme leben. Sie hätten nun ihrerseits keine Motivation mehr zum Wildern, denn ein toter Elefantenbulle für 60.000 Euro könnte in der Folge ganze Dorfgemeinschaften über Jahre mit Geld versorgen. Ganz zu schweigen von den Mitteln, die abfallen für den Naturschutz. Nicht nur sehen die Menschen also, dass sie von den Klammer auf Klammer zu toten Tieren profitieren können, sondern auch für den Naturschutz senkt die Jagd die Kosten. Denn Staaten wie Botswana und Namibia geben jedes Jahr Lizenzen für die Tötung aus, die dann ersteigert werden müssen, eine konstante und verlässliche Einnahmequelle für den Staat, der das Geld dann in Schulen, Drohnen und Ranger-Uniformen investieren kann. Dementsprechend wird auch von KritikerInnen der Trophäenjagd, oft kritischen JägerInnen, die sich zuerst als Naturpfleger verstehen, angemerkt, naja, das ist eben das Übel, mit dem man leben muss, wenn man will, dass der Naturschutz als Ganzes in Afrika Erfolg bringt. Und die Argumente sprechen ja dafür, oder? Naja, klar, auf den ersten Blick scheint das nachvollziehbar, warum anderen Ländern vorschreiben, wie sie mit der Jagd umzugehen haben, wenn sie sich doch gleichzeitig so engagieren und offenbar selbst am besten wissen, was sie an ihren Naturschätzen haben. Warum Prinzipienreiterei, wenn man sich doch der Realität stellen muss, dass souveräne Länder eben souveräne Entscheidungen treffen und es weitaus schlimmer aussehen könnte als die Lage der Trophäenjagd in Botswana, wo es ja offenbar Elefanten en masse gibt? Oder will man lieber die finanzielle Verantwortung für dieses Welterbe an Tieren mit europäischem Geld tragen und damit vielleicht helfen, aber auch die Selbstbestimmung der Länder einschränken und ökonomische Potenziale verwehren? All jene Argumente sind auch in der aktuellen Debatte allgegenwärtig. Aber wie das eben so ist, mit öffentlich hitzig geführten, oft moralischen Debatten, sie sind nicht unbedingt sonderlich interessiert an den blanken Zahlen hinter den vermeintlich logisch und realitätsnah anmutenden Argumenten. Denn die Zahlen zeigen nun mal ein ganz anderes Bild. Fangen wir beim Beispiel Deutschland an. Deutschland ist zweifellos einer der größten, wenn nicht sogar der größte Importeur von Jagdtrophäen in die EU. Und trotz strenger Auflagen und Genehmigungspflicht für zumindest einen Teil der Tiere, jedes Jahr finden so Tausende von Jagdtrophäen ihren Weg in heimische Wohnzimmer. Das sind aber bei weitem nicht alles, in Anführungsstrichen, Luxustiere, wenn man so will. Ja, die Krokodillederhandtasche von der entsprechenden Farm ist weiterhin weit stärker vertreten als der Leopardenschädel aus der freien Natur. Zudem herrscht international wie auf dem afrikanischen Kontinent ein perfider Preiskampf um das günstigste tote Tier und die damit verbundenen Lizenzen. Ja, warum 60.000 Euro für die naturnahe Tötung von Elefanten in Botswana bezahlen, wenn es in Mosambik ein Drittel weniger kostet? Der Markt an TrophäenjägerInnen ist klein und wie wir wissen, gerade Deutsche gucken noch bei der Frage, welche Tomate sie sich im Supermarkt kaufen, zuallererst auf den Preis. Und die Zahlen spiegeln das wider, denn für die Jahre 2022 und 2023 verweist eine Übersicht des Bundesamts für Naturschutz den Import von insgesamt gerade einmal 19 Jagdtrophäen von Loxondanta africana, dem afrikanischen Elefanten aus Botswana, nach Deutschland aus. Jeder tote Elefant ist einer zu viel, könnte man jetzt sagen, aber 19 tote Elefanten für, sagen wir mal, 60.000 Euro das Stück, womit wir uns jetzt schon in den oberen Margen befinden, das sind gerade einmal um die 1,1 Millionen Euro verteilt auf 2 Jahre. Und insgesamt beliefen sich die Einnahmen aus der Trophäenjagd für Botswana im vergangenen Jahr auf 2,5 Millionen Euro. Viel Geld, keine Frage, gerade für Communities in Afrika, aber nur um das mal ins Verhältnis zu setzen. Die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus beliefen sich auch noch 2020 in der Corona-Krise auf insgesamt über 200 Millionen Euro und im Vorjahr waren es sogar 700 Millionen Euro. Und inzwischen steigen die Zahlen wieder rapide an. In den nächsten 5 bis 7 Jahren wird damit gerechnet, dass Botswana die Milliardenmarke nimmt. Angesichts dessen sind Einnahmen aus Trophäenlizenzen ehrlicherweise absoluter Peanuts. Und bei den Einnahmen handelt es sich ja auch noch nicht um Gewinne, sondern das Land trägt ja erstmal die Kosten dafür, die Natur zu erhalten. Wollte man das einzig aus der Trophäenjagd finanzieren, man stünde wohl auf verlorenem Posten. Die Umlagen aus anderen Tourismusformen finanzieren daher in geradezu lächerlich viel größerem Maße den Naturschutz und damit auch die Trophäenjagd als die Jagd selbst. Aber gut, ich höre euch sagen, Quantität ist ja auch nur ein Merkmal und wir haben ja schon festgestellt, dass die meisten Touristen sich damit zufrieden geben, Tiere zu sehen und sie nicht auch zu erschießen. Was ist also mit dem Argument, dass die Trophäenjagd eben gerade Geld und Arbeit in Regionen bringt, die ansonsten nicht so stark vom Tourismus profitieren? Aber auch hier muss man leider ein großes Fragezeichen hinter die selbstverständliche Aussage machen, ja, die sind darauf halt angewiesen. Denn weit weniger Geld, als man im Ideal annehmen würde, landet dann auch tatsächlich bei der Mehrheit der Menschen vor Ort. Und beispielhaft kann dafür das sogenannte NG-13-Jagdreservat an der namibisch-botswanischen Grenze im Nordosten des Landes herhalten. NG-13 ist eine abgelegene, weitgehend unbesiedelte 290.000 Hektar große Region, die für vielfältige Nutzungen, darunter Fototourismus und Trophäenjagd, ausgewiesen ist. Und genau hier hat der botswanische Berufsjäger Leon Kachelhoffer letztes Jahr bei einer Trophäenjagd für seinen Kunden einen der größten Elefanten Botswanas erlegt. Ein absoluter Riese von einem Tier und einem aus einer schwindenden Population von sogenannten Big Tusks, also Elefanten mit Stoßzähnen, die jeweils mindestens 50 Kilo wiegen. Und das sind Stoßzähne von so gigantischem Ausmaßen, dass sie selbst den stolzen Jäger auf den Fotos noch überragen. Welchen Nutzen für die Menschen vor Ort hat es also, ein solches Tier zu erlegen, das ja nun offensichtlich auch noch ein ganz besonderes Exemplar seiner Art war, mit dem man wahrscheinlich auch touristisch sehr gut werben könnte? Und die bedauerliche Antwort ist, nicht besonders viel, denn mehrere botswanische Zeitungen sind in der Folge an die Zahlen zu Kachelhoffers Gewinnen aus der Jagd gekommen, sowie den Geldmengen, die er weiter an die Menschen vor Ort leitet. Die Menschen in und um NG13 sind dünn gesät und die allermeisten verdienen ihren Lebensunterhalt weiterhin mit dem, was die sandige, trockene Landschaft ebenso hergibt. Um sich aus den Gewinnen am Tourismus zu beteiligen, wurde daher der Chekuki Community Trust gegründet, um sie zu vertreten und Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung des Gebietes durch Tourismus und Jagd zu kanalisieren. Der bereits erwähnte Kachelhoffer hat mit diesem Community Trust einen 5-Jahres-Vertrag abgeschlossen, der seinem Unternehmen Old Man's Pan exklusive Trophäenjagdrechte einräumt. Die übliche Praxis in Botswana. Im Jahr 2022 zahlte dieser dem Community Trust dann für die Lizenz zu töten den Gesamtbetrag von umgerechnet $100,000 aus. Und die entsprechende Quote umfasste in dieser Zeit unter anderem 5 Elefanten und 2 Leoparden, neben allerlei weiteren nicht ganz so spektakulären Tieren. Und wer sich jetzt kurz gewundert hat, angesichts der Summe von $100,000 für wenigstens 5 Elefanten und 2 Leoparden, der oder die hat vorhin gut aufgepasst, denn Kachelhofer selbst hat in dieser Zeit wenigstens das Dreifache daran verdient, seinen gut betuchten Kunden das Recht, Tiere zu töten, weiterzuverkaufen. Unter Annahme, dass die Quoten konstant blieben, dürfte Kachelhofer damit über einen Zeitraum von 5 Jahren etwa 1,6 Millionen US-Dollar eingestrichen haben. Und rechnet man die wahrscheinliche Ausweitung der Jagdrechte in der Region auf Löwen in der Zukunft hinzu, werden seine Einnahmen wohl auch noch weiter in die Höhe schießen. Und das ist kein schlechtes Geschäft für jemanden, der als Fixkosten neben ein paar Mitarbeitern, Jeeps und Munition ansonsten wenig Ausgaben hat. Und natürlich auch das Erlebnis Zelten in der Wüste lässt sich Kachelhofer noch einmal ordentlich vergüten. Für den dadurch reich gewordenen Geschäftsmann ein Millionengeschäft, für die breite Bevölkerung in der Region aber ein absolutes Minusgeschäft. Epochale Elefantenbullen wachsen eben nicht einfach auf Bäumen, man siedelt sie auch nicht einfach an und wenn sie tot sind, dann sind sie tot. Und das alles für läppische $100,000 Beteiligung und ein Geschäftsmodell, das kaum Arbeit schafft und quasi auch keine weiteren Investitionen in Infrastruktur und allgemeinen Lebensstandard zur Folge hat. Und das ist nur ein Beispiel, dramatischer noch wird das Lagebild, wenn man den Blick auf ganz Botswana ausweitet. Denn eine aktuelle Studie über Botswanas Community-Based Natural Resource Management, kurz CBNRM, von dem auch das Jagd- und Schutzgebiet NG13 ein Teil ist und das insgesamt auf ganz ähnlichen Umlagemodellen landesweit aufgebaut ist, haben ergeben, dass dieses System die Menschen und Wildtiere, die es eigentlich unterstützen sollte, im großen Stil völlig im Stich lässt. So ergaben schon Überprüfungen 2016, dass die Armutsquote gerade in den Regionen, die ins CBNRMS fallen, überdurchschnittlich hoch waren. 27%, um genau zu sein, im Vergleich zu 19,3% landesweit. Und das erwirtschaftete Einkommen aus diesen Schutz- und auch Jagdgebieten belief sich im Jahr 2015 auf lediglich 0,17 US-Dollar pro Person. Ein erschütternd niedriger Betrag, der konstant niedrig geblieben ist, bis heute, fast 10 Jahre später. Und auch der neueste Bericht des Forschers Dr. Adam Cruz, der schon lange in der Region forscht, bestätigt, dass die meisten dieser CBNRMS entweder überhaupt nicht funktionieren oder aufgrund von schlechtem Management, Korruption und anderen Faktoren eigentlich kurz vor dem Zusammenbruch stehen. So besuchte Cruz für seinen Bericht insgesamt 25 Dörfer, die mit Botswanas CBNRMS in Verbindung stehen und sprach mit einem breiten Spektrum von Menschen, Landwirten, Dorfbewohnern, Hirten, Interessenvertretern des Tourismus, Managern und Mitarbeitern von Lodges, Verkäufern von Geschäften und Kunsthandwerkstätten, Verwaltungsbehörden, gemeindebasierten Organisationen sowie ehemaligen und aktuellen Regierungsbeamten, Akademikern, Biologen, Wissenschaftlern und Interessengruppen. Und nach monatelangen Feldstudien stellte Cruz genau das Gegenteil von dem fest, was die Jagdgebiete eigentlich garantieren sollten. Denn die Trophäenjagd hatte den örtlichen Gemeinden eigentlich keinerlei greifbaren finanziellen Nutzen gebracht. Sie hatte nicht zu einem Anstieg der Wildtierpopulation beigetragen und auch die Zahl von Konflikten mit Elefanten nicht abgemildert. Die breite Mehrheit der Gemeindemitglieder gab stattdessen an, aus den Jagdgebieten kaum bis kein direktes Einkommen zu erzielen. Abgesehen mal von der gelegentlichen Verteilung von Fleisch, von einem gejagten Elefanten, dem versprochenen Kauf eines Fahrzeugs, Löhnen als Hilfskräfte für eine Handvoll Gemeindemitglieder, einen Zaun für ein Bohrloch, der mögliche zukünftige Bau eines Truckshops und die Modernisierung einer Landebahn für den einfachen Zugang für Jäger. Das war's. Tatsächlich schreibt Cruz deshalb, Zitat, zeige die Untersuchung, dass die Trophäenjagd die lokalen Gemeinschaften eher verarmt, zum Rückgang der Arten führt und Konfliktsituationen zwischen Elefanten und Menschen noch verschärft und gleichzeitig zu einem absehbaren Zusammenbruch der Elefantenpopulation in weiten Teilen des Landes beiträgt. Kurz gesagt, die Trophäenjagd in Botswana erreicht das Gegenteil von dem, was ihre Befürworterinnen verkünden. Denn de facto verlieren die Gemeinden zuallererst Millionen durch den Verkauf der WT-Quoten und im Gegenzug erhalten sie nur ein Zehntel dessen, was ihnen sonst zufließen würde, wenn sie den Wert ihres Tourismusprodukts kennen und es auf der Grundlage seines Wertes verkaufen würden. Denn Gelder aus der Trophäenjagd auf Elefanten, heißt es in dem Bericht weiter, bleiben, Zitat, in der Regel bei den wohlhabenden Jagdbetreibern, den Wirtschaftsmogulen und denjenigen, die mit der Politik verbunden sind. Und das ist insofern besonders bitter, weil das CDNRN-System einmal mit großen Versprechungen gerade auch aus dem Westen gestartet worden ist. Erstmals bereits Ende der 80er Jahre in Simbabwe eingesetzt, wo es als Communal Area Management Program for Indigenous Resources bezeichnet wurde, wurde die Idee international gelobt, Bücher wurden darüber geschrieben, Konferenzen abgehalten und große Geldsummen investiert. Sollte es doch wirtschaftliche Interessen und Naturschutz für alle Mensch und Tier gewinnbringend miteinander verbinden, von der vermeintlich naiven und geradezu westlichen Zimperlichkeit des Artenschutzes ohne Bejagung sollte für einen realitätsnahen Ansatz Abstand genommen werden. Und wenn das Geld aus der Jagd Schutz und lokales Verständnis zwischen Tier und Mensch garantiert, wer hätte da schon Einwände? Aufgrund von Korruption und verfuschtem Management ist das System in Simbabwe jedoch nur wenige Jahre später bereits sang- und klanglos gescheitert. Und trotzdem wurde es in Namibia und Botswana mit der gleichen internationalen Begeisterung eingeführt. Und obwohl die Idee an sich vielleicht sogar hätte funktionieren können, mangelt es bis heute auch in Botswana und Namibia an ganz grundsätzlichen Strukturen, die die gerechte Verteilung gewährleisten würden. Im ganzen Land zeigt sich dasselbe Bild. Reiche Geschäftsleute, Lokalpolitiker und Dorfvorsteher in der Peripherie des Landes teilen die Gewinne proportional untereinander auf, wobei der am meisten bekommt, der am meisten investiert in die Lizenzen und Zugang zu entsprechendem Publikum hat. Nicht umsonst sind daher auch in Botswana überproportional viele weiße Ausländer diejenigen, die Jagdtourismusunternehmen wie das Kachelhoffers gegründet haben und mit ihrem Gesicht im Ausland werben, während sie von der billigen Arbeit im Land profitieren. Was mit dem Geld in der Folge passiert, ist wiederum schwer zu überprüfen, denn oft sind die Regionen weit weg und Systeme der unterschwelligen Korruption haben sich längst etabliert, in denen viele für kleine oder größere Beteiligungen ein Auge zudrücken. Naja, und wenn die lokale Politik und der größte Arbeitgeber in einem Schutzgebiet beschließen, man müsse eher in eine neue Landebahn für Jagdtouristen investieren als in einen Dorfzaun oder neue Brunnen, was will man da schon dagegen haben als BürgerIn? Zudem leben in den Schutzgebieten vor allem kleine ethnische Minderheiten, deren Interessen auch von der ansonsten integrativen botswanischen Politik einfach und gerne marginalisiert werden. Und die Folgen dieser Praxis sind nicht nur für die wirtschaftlichen Perspektiven der Bevölkerung vor Ort, sondern auch deren Verhältnis zu den Tieren sowie die Umwelt fatal. Denn wie schon angerissen, die Trophäenjagd löst keine Mensch-Elefanten-Konflikte auf. Hingegen hat allerdings gerade der Abschuss von Schlüsselindividuen wie alten Elefanten, Kühen und Bullen, die besonders gerne aufgrund ihrer Größe geschossen werden, extrem negative Konsequenzen für das Sozialgefüge vieler Arten. Bei Elefanten beispielsweise führt der Abschuss älterer Bullen nicht nur zu einem Verlust von Erfahrung und Wissen sowie sozialer Orientierung, sondern kann bei den jungen Bullen auch zu erhöhten Aggressionspotenzialen führen. Und dies wiederum kann Konflikte zwischen Elefanten und der lokalen Bevölkerung sogar noch verschärfen, anstelle sie abzumildern. Probleme, die sich auf andere Arten ausweisen lassen, wie im Sommer 2015, als ein US-amerikanischer Zahnarzt in einem Jagdgebiet nahe des Havange-Nationalparks den Löwen Cecil erschoss, was in der Folge für internationales Aufsehen sorgte, denn Cecil war nicht nur ein riesiges Löwenmännchen, sondern auch eine Ikone Simbabwes und eine Ikone des afrikanischen Naturschutzes an sich. Der Ausgangspunkt einer ganzen Population von Löwennachkommen in der Region, Subjekt und Ergebnis von jahrelanger Forschung und Pflege und bis zu seinem Tod Herr über ein riesiges Revier. Das ihm dann allerdings auch zum Verhängnis wurde, als er die schmale Linie zwischen Jagdrevier und Nationalpark übertrat und in der Folge für ein hübsches Foto und einen gezogenen Großkatzenzahn als Freizeitbeschäftigung einfach niedergeballert wurde. Ein Verlust, der in der Folge nicht nur für Sorge bei Parkverantwortlichen und Forschenden sorgte, die Angst hatten, dass dem Tod des Rudelleaders nun der seiner Nachkommen folgen könnte, wenn es zu Kämpfen um das Revier kommen würde, sondern auch für den Artenschutz an sich, der wieder einmal vorgeführt wurde durch sein Grundproblem, dass er etwas national zu ordnen versucht, was sich nicht an diese Ordnung hält, nämlich die Natur, die keine Grenzen zwischen Schutzzone und Jagdrevier kennt. Was bleibt also von der Trophäenjagd außer tote Tiere und der Reichtum einiger weniger? Ein Argument der BefürworterInnen haben wir noch und es ist am Ende wohl noch das stichhaltigste. Wie man es auch dreht und wendet, es gibt offenbar ein Bedürfnis nach der Trophäenjagd und wie das so ist mit Bedürfnissen, sie wollen befriedigt werden und je mehr Geld im Spiel ist, sowohl zu verdienen als auch auszugeben, umso wahrscheinlicher, dass ein Weg zum Willen gefunden wird. Und die Zahlen scheinen das zu bestätigen. So belegt eine Ende Juli 2019 veröffentlichte Studie einen Anstieg der Elefantenwilderei in Botswana um knapp 600% zwischen 2014 und 2018, also genau in den Jahren, in denen die Trophäenjagd verboten worden war. Ist es da also nicht besser, man stellt sich der Realität und reguliert die Quoten und Umverteilung staatlich, damit zumindest mehr Menschen davon etwas haben, als nur ein schwarzer Markt und gut Betuchte nicht einfach ausweichen auf Länder mit weniger strengen oder gar keinen Regeln, wo die Populationen von Elefanten eh schon entsprechend klein sind. Droht man hier nicht denselben Fehler zu machen wie vielleicht beim Krieg gegen die Drogen? Also zu versuchen, etwas zu verbieten, das sich durch Verbote eben nicht austreiben lässt. Spätestens hier muss man dann aber auch die Beschaffenheit eines internationalen Marktes von Trophäen und Tierteilen anerkennen. Schließlich geht es hier nicht um Europa, die USA und Afrika. Der Bedarf von Menschen, die Freude finden an Schädeln an der Wand, ist nun mal begrenzt. Ein Großteil der Wilderei geht daher auch nicht auf die illegale Jagd durch EuropäerInnen und AmerikanerInnen zurück, sondern vor allem auf die gigantische Nachfrage aus Asien, gerade China, wo es selten um Hörner und Stoßzähne als Ganzes geht, sondern vor allem Pulver, Salben und Co. für Potenz und Gesundheit. Und dieser Markt wächst weiterhin rasant und ist weit schlechter reguliert und begrenzt als der zwischen Europa und Afrika. Dass dieser Bedarf gedeckt werden muss, unabhängig davon, ob die Trophäenjagd verboten oder unter Auflagen erlaubt ist, zeigen auch aktuelle Studien zur Wilderei, denn sie belegen, dass auch nach einer erneuten Aufhebung der Verbote die Wildereikrise weiter anhält. Botswanas Regierung hatte ursprünglich noch versucht, die Wissenschaftlerin an der Veröffentlichung der Zahlen zu hindern und dementierte diese dann auch im Nachhinein, aber Tatsache bleibt, die Wilderei nimmt konstant zu. Und dieses Problem zu lösen erfordert mehr Einsatz als die Trophäenjagd zu regulieren, denn es setzt nicht nur flächendeckende Überwachung voraus, selbst bei strengen Verboten, sondern auch die Anreize für Wilderei in Gänze zu bekämpfen und wo das nicht gelingt, im Zweifelsfall mit den Konsequenzen umzugehen, dass Menschen dafür bestraft werden, angesichts von Perspektivlosigkeit ein paar tausend Dollar mit der Tötung von Nashörnern und Elefanten zu verdienen. Eine politische, finanzielle und gesellschaftliche Mammutaufgabe, die oft entgegengesetzte Folgen mit sich bringt. Denn je strenger die Limitierung, Strafen und Verbote, umso höher der Marktpreis und die Motivation für Jagd und Verkauf, je kleiner die Bestände, umso größer oft die Perspektivlosigkeit, über zum Beispiel Tourismus als alternative Geld zu verdienen. Klar ist aber, die Trophäenjagd zu erlauben, behebt diese Probleme nicht. Ganz im Gegenteil macht sie die Lage vor Ort wie im internationalen Im- und Export wesentlich komplexer. Denn dort, wo es kein allgemeines Verbot gibt, muss über Bürokratie, Personal- und Verwaltungsaufwand die Einhaltung von Genehmigungen, Sondererlaubnissen und immer so weiter kontrolliert werden und das zieht Kapazitäten ab, die sich mit einem generellen Verbot weit effizienter für die Überwachung nutzen ließen. Eine Alternative zu grundsätzlichen Verboten könnte ansonsten eigentlich auch nur die Option sein, die Märkte zu überschwemmen mit Hörnern und Stoßzähnen, deren Gewinnung irgendwie auskommt, ohne die oftmals brutale Tötung von Tieren, um zumindest die Preise zu senken und die Wilderei damit unattraktiver zu machen. Einige Unternehmer haben dieses Geschäftsfeld bereits für sich erkannt. Anstatt Jagdreservate betreiben sie nun Nashornzuchten, auf denen hunderte Tiere gezüchtet werden, um ihnen die Hörner abzunehmen, ohne die Tiere zu töten. Für ihr Geschäft sind sie natürlich darauf angewiesen, dass der Handel auch weiterhin legal bleibt und argumentieren daher, dass man den Handel ja eh nicht aufhalten könnte, also lieber davon profitieren, möglichst ohne Tierleid. Wie viel das mit dem Ideal von Naturschutz zu tun hat, Hörner wie Schweine zu halten, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber auch der Beitrag dieser Zuchtstationen zum Tierschutz und vor allem der wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung vor Ort ist äußerst umstritten. Denn es lässt sich zwar ein Teil der internationalen Nachfrage decken, aber nur weil etwas legal ist, wird es ja nicht weniger konsumiert. Und den Markt in Gänze zu decken, würde in Halbafrika Löwen, Nashorn und Elefantenzuchten voraussetzen, die zwar wieder einzelnen hohe Gewinne bringen, aber den allermeisten wohl keinerlei qualifizierte Arbeit und Teilhabe bieten, die dann trotzdem wieder ausziehen müssen zum Wildern, um sich zu versorgen oder eben um zu niedrigen Preisen Hörner und Stoßzähne zu erbeuten und sie dann eben weiterhin zu schmuggeln oder mit gefälschten Papieren legal zu verschiffen. Und das ist ehrlicherweise eine wenig vielversprechende Alternative zu strenger Regulierung, gerade wo doch die eigentliche ökonomische Alternative, die zumindest dazu beitragen kann, dass diese Motivation zur Wilderei für die lokale Bevölkerung nachhaltig sinkt, auf der Hand liegt. Denn laut Informationen der Weltnaturschutzorganisation IUCN schafft der Safari-Tourismus in Botswana 39 Mal mehr Arbeitsplätze als die Großwildjagd. Im ganzen Land verdienen überhaupt nur etwa 1000 Menschen direkt an der Jagd. Und Touristen besuchen Botswana wegen seiner einzigartigen Natur und reichen Tierbestände. Die Wiedereinführung der Jagd und die grassierende Wilderei schrecken Touristen hingegen ab. Der mit dem Tourismus verbundene Reichtum mag längst nicht alle erreichen und seinerseits immer vor Problemen der Verträglichkeit von Mensch und Natur stehen, aber dafür lassen sich über Reinvestitionen der Mittel in andere Wirtschaftsbereiche, Sozialleistungen und touristische Auflagen Alternativen finden, die, selbst wenn sie nicht optimal sind, den allermeisten wohl am Ende mehr nutzen würden als der endliche Elfenbeinverkauf. Und selbst wenn man das ökonomische Argument außer Acht lässt, aus umweltpolitischer Perspektive muss man final feststellen, auch die regulierte Jagd, selbst nur die, um Felder zu schützen oder Menschen zu ernähren, hat fatale Folgen für das Ökosystem und die heimischen Populationen. Bis zu 200.000 Elefanten mögen sich gerade für die Menschen in Botswana regelmäßig nach zu vielen anführen, aber im Zeitraffer und auf den gesamten Kontinent bezogen sind sie ein sehr kleiner Erfolg des Naturschutzes. Denn während um 1900 noch schätzungsweise 10 Millionen Elefanten den afrikanischen Kontinent bevölkerten, waren es 1979 gerade einmal noch 1,3 Millionen und die letzte unabhängige Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2015 geht eben nun von nur noch knapp 450.000 Dickhäutern aus. Allein in den 36 Jahren von 1979 bis 2015 bedeutet dies also einen Einbruch der Population von fast 60%. Und Botswana beherbergt zwar die größte Elefantenpopulation Afrikas, aber seit 2019 verkauft Botswana auch jährlich rund 300 bis 400 Trophäenjagden auf Elefanten. Zielgruppe vor allem ältere Bullen mit großen Stoßzähnen. Und wir können jetzt mal die Modellrechnung aufmachen, mal konservativ davon ausgehen, dass es ca. 130.000 Elefanten im Katsa-Naturschutzgebiet gibt, die einigermaßen konstant dann auch in Botswana leben und von denen sind 50% männlich. Und von diesen 65.000 sind ca. 5% älter als 40 bis 50 Jahre, dann macht das 3.250 alte und entscheidende Elefantenbullen, denn gerade ältere Bullen vermehren sich in der Regel am stärksten. Und wenn nun jedes Jahr 300 bis 400 von ihnen für das Hobby getötet werden, dann führt kein Weg dran vorbei, wird diese lebenswichtige Gruppe von Elefanten in weniger als 10 Jahren wieder verschwunden sein. Mit wohl entsprechenden Folgen für das weitere Wachstum der Population. Wie man es also auch dreht und wendet, am Ende schafft die Trophäenjagd weit mehr Probleme für Mensch und Tier in Botswana, als sie löst. Stellt sich die Frage, warum dann dennoch politisch und wirtschaftlich an der Trophäenjagd festhalten? Und das hat wohl zuallererst mit innenpolitischen Interessen und Machtkämpfen zu tun. Denn wie hierzulande auch, ist der Naturschutz in Botswana eine hochpolitisierte und polarisierende Angelegenheit, bei der es nicht immer nur um das beste Argument geht, sondern auch viel um Versprechen, Emotionen und Populismus, gerade jetzt, wo in Botswana wieder Wahlen anstehen. Der zunehmend hitzige Diskurs im Land geht Jahre zurück, bis wenigstens 2018, als Botswanas neuer Präsident ernannt wurde, der schon in seinem ersten Wahlkampf auf eine klare Abgrenzung von der Naturschutzpolitik seines Vorgängers setzte und seitdem geradezu zu einem Feldzug gegen den Elefanten aufgerufen hat. Unter dem früheren Präsidenten Ian Khama hatte sich Botswana zum Vorreiter in Sachen Wildtierschutz entwickelt. Unter seiner Rigide wurde das genannte Jagdverbot ab 2014 verabschiedet und er hatte auch darüber hinaus große Anstrengungen unternommen, um den Artenschutz und Tourismus zu fördern. Seit er aber sein Amt 2018 an seinen Parteifreund Mokgweetsi Masisi übergeben hat, hat dieser hingegen nicht nur das Jagdverbot aufgekündigt, sondern auch die Aufhebung des internationalen Handelsverbots für Elfenbein beantragt und beschenkt auch Staatsgäste gerne mit aus Elefantenfüßen gefertigten Hockern. Geradezu eine 180-Grad-Wende also, die das Land damit auch international hinlegte und vielleicht auch einige der Verwirrung angesichts der aktuellen Debatte auf europäischer Seite erklärt, die noch nicht so ganz verstanden haben, dass sich der Kurs geändert hat. Der neue und der alte Präsident haben sich mittlerweile angesichts konträrer Positionen im Wildtierschutz überworfen und Khama, der das Amt an seinen ehemaligen Freund übergeben hat, unterstützt im Wahlkampf inzwischen dann auch die Opposition. Die Elefantenbestände sind also längst Spielball in einer politischen Debatte geworden. Und Botswanas aktueller Präsident setzt dabei aus recht einfach nachvollziehbaren Gründen auf den Konfrontationskurs mit den Tieren. Denn gerade in der Peripherie des Landes sind Arbeitslosigkeit und auch Versorgungskonflikte mit den Elefanten primäre Probleme der Bevölkerung. Und ihnen hat der Präsident versprochen, dem Problem Herr zu werden und dafür setzt er auf die Jagd. Und dass diese Versprechen bisher nicht erfüllt wurden und sich wohl auch nicht verwirklichen lassen, das drängt den Präsidenten nur noch stärker in diese Richtung, denn schließlich stünde mit einem Scheitern der Versprechungen von Wohlstand und Naturfreude durch die Jagd auch seine politische Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Zudem ist der Elefant inzwischen zu einem beliebten politischen Frustableiter geworden und dass die Debatte um die Tiere sehr medienwirksam den Fokus einer politischen Diskussion verschieben kann, das haben wir ja auch hier gerade erst gesehen. Anstatt sich also mit Fragen von Ungleichheit, Umverteilung, konkreten Ansätzen zur wirtschaftlichen Förderung etc. zu befassen, die strukturelle Veränderungen nötig machen und wirkliche politische Arbeit bedeuten würden, setzt der Präsident populistisch auf den Frust und die Wählerinnen in der Peripherie, denen er weiterhin große Versprechungen vom wirtschaftlichen Aufstieg durch Jagdtourismus und Elfenbeinverkauf macht, während er ihre Frustration über eigentlich seine Verantwortung für Mangel an Schutz von Feldern und Wasserquellen politisch auf die Natur abschiebt. Und das weist nun einmal wieder erstaunliche Parallelitäten zur Debatte um deutsche Wolfsbestände auf, nicht weil irgendjemand hier damit Geld verdienen soll oder will, aber weil in ihr ganz ähnliche populistische Mechanismen wirken, die anstatt ökonomische Probleme zu lösen über staatliche Investitionen, diese verdrängen und stattdessen die vagen Ängste und Sorgen von WählerInnen aufnehmen und zum Stimmenfang ausnutzen. Was am Ende hier wie dort nur wenigen nutzt, denn das sollte man nicht außer Acht lassen, auch die Politik in Botswana sieht sich erheblichem Lobbydruck ausgesetzt, denn es gibt sie nun mal, die Nutznießer dieser Politik. In Botswana meist eh schon reiche Geschäftsleute wie Kachelhofer, gut vernetzt, national wie international, die für kleine Summen Lizenzen und Land kaufen und darauf ein Millionengeschäft mit der Jagd aufbauen und die Einnahmen nutzen, um ihre Werbung und den politischen Druck für die Jagd aufrechtzuerhalten. Lobbyinteressen, mit denen der politische Kampf mühsam und längst nicht immer erfolgreich ist, gerade wenn es auch um Arbeitsplätze und Einnahmen für die Gemeinden geht. Aber was bedeutet das jetzt am Ende alles für die Debatte in Europa, die der Elefanteneklat ausgelöst hat? Betreibt Europa hier eine naive und neokoloniale Bevormundung, wenn es die Einfuhr von Jagdtrophäen weiter einschränkt? Nach allem, was wir zusammengetragen haben, muss man wohl zunächst feststellen, ungeachtet der großen Begeisterung, mit der dieser Vorwurf gerade von konservativen Medien und PolitikerInnen aufgenommen wurde, so richtig scheint er zumindest in diesem Fall nicht zu treffen. Denn nicht nur macht es kaum einen substanziellen Unterschied hin zum Schlechten, weder ökonomisch als auch umweltpolitisch, wenn Europa die Trophäenjagd weiter einschränkt, und zum anderen wirkt sich eine Verschärfung quasi nicht auf die Souveränität von Ländern wie Namibia oder Botswana aus. Ungeachtet des Vorwurfs Es können weiter Elefanten geschossen werden. Und wenn sie wollten, könnte die Politik jeden einzelnen Elefanten im Land auf die Abschussliste setzen, ohne dass Europa oder Deutschland daran etwas ändern könnten. Nur, dass sie deren Trophäen dann eben nicht in Richtung Europa, sondern in Richtung Asien und USA verkaufen könnten, wollten sie damit denn Gewinne machen. Dass nun aber so intensiv über diese Frage debattiert wurde, macht wenigstens mal ein großes mediales und politisches Missverhältnis deutlich. Und wir wollen da jetzt nicht streng auf Einzelne einkloppen, allein schon, weil wir uns ja heute auch diesem Thema widmen. Aber es ist eben ganz grundsätzlich auffällig, dass während klimapolitische Kritik aus dem globalen Süden, Ärger über ungleiche Wirtschaftsverhältnisse oder auch politische Eingriffe kaum in deutschen und europäischen Medien thematisiert werden, es nun ausgerechnet die Elefanten sind, denen man wieder Zeitungsaufmacher und Berichte widmet. Und das bestätigt wieder einmal ein immer noch geradezu archaisches Bild des Kontinents, der im Westen immer noch gespiegelt wird als unberührte Exotik von Steppen und großen Tieren, während all das, was uns mit Blick auf unsere Politik immer brennend interessiert, nämlich Entwicklung der Wirtschaft, Stand der sozialen, staatlichen Strukturen etc., hinten runterfällt für ein paar Savannenbilder im Sonnenuntergang. Und ja, das hat jetzt zugegeben auch einfach mal ein bisschen Spaß gemacht, gerade weil es ein eher randständiges Thema ist und wir wollen diesen Spaß auch keinem nehmen. Aber es macht eben auch deutlich, den Weg auf Seite 1 findet die afrikanische Politik eigentlich nur dann, wenn sie den Nicht-Hier-Nicht-Wir-Journalismus exotische Schlagzeilen liefert oder eben mit dem Begriff des Neokolonialismus um sich wirft, der dann aber eben auch kaum mal kontextualisiert wird, sondern von Jagdbeauftragten bis hin zur Bild-Zeitung eigentlich nur zur politischen Instrumentalisierung genutzt wird, besonders gern, wenn es um vermeintliche grüne Politik geht. Und das ist insofern besonders bitter, da auch wenn der konkrete Fall vielleicht eher eine innenpolitische Nebelkerze darstellte, es durchaus einige gute Gründe gibt, für viele afrikanische Staaten mit einiger Skepsis auf alles zu reagieren, was Europa umweltpolitisch umsetzen will. Denn die europäische Politik macht zwar ihrerseits oft auch aus innenpolitischen Motiven, arme Tiere ziehen immer, gerne auf dicke Hose, wenn es um Naturschutz in Afrika geht, gerade die Folgen für die Menschen vor Ort werden dabei allerdings geradezu systematisch außer Acht gelassen. Das alles fällt irgendwie in den Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, die wir auch heute wieder nur anreißen können. Ja, daher werden wir dazu mal eine eigene Folge machen müssen, die wahrscheinlich schon lange überfällig ist. Aber verwiesen sei hier an der Stelle zumindest noch auf das Buch der Taz-Journalistin Simone Schlindwein, die von Januar 2019 bis März 2020 in Afrika zu diesem Thema recherchierte und danach das Buch Der grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat, geschrieben hat. Denn schon lange gibt es massive Proteste der betroffenen Menschen, die sich gegen Umweltauflagen und internationale Ziele zum Artenschutz wenden, gerade wenn es darum geht, Menschen aus der zu schützenden Wildnis zu verbannen. Denn gerade den ärmsten Gemeinden der Welt einen Teil ihres fruchtbaren Ackerlands wegzunehmen und es unter Naturschutz zu stellen, führt unweigerlich zu Konflikten. Und offensichtlich ist nicht nur die Vertreibung ohne Alternative hochproblematisch, sondern heute ist es eben auch gang und gäbe, dass Nationalparks schwer bewacht werden mit hochgerüstet geradezu paramilitärischen Ranger-Einheiten, die auch nicht davor zurückschrecken, mit Waffengewalt gegen all jene Einheimischen vorzugehen, denen es nicht primär um Reichtum durch Wilderei geht, sondern vor allem das eigene Überleben. Das führt gerade in Ländern, denen es wirtschaftlich wesentlich schlechter geht als zum Beispiel Botswana, wie dem Kongo, zu eklatanten Problemen, die an jene anschließen, die wir hier schon vielfach zum Thema gemacht haben, nämlich Staatlichkeit und politische Integration. Die EU ist gerne bereit, zum Beispiel den Berggorilla im Kongo zwar nicht mit gigantischen, aber für die Region dann doch signifikanten Summen zu fördern, Millionenbeträge für Artenschutz ziviler und militärischer Natur, die dann an die entsprechenden Regierungen ausgezahlt werden. Und dann ist es aber quasi auch aus der Hand. Und dadurch versickern die Mittel in der Folge nicht nur regelmäßig, ohne dass ein Cent der Summen auch bei den Menschen vor Ort ankommt, die man ja eigentlich dazu animieren will, den Urwald zu erhalten, sondern wird oftmals auch Teil der nationalen und lokalen Patronagesysteme. Gerade in extrem instabilen Ländern wie dem Kongo leisten die damit nicht nur einen Beitrag dazu, die oft willkürlichen und von partikularen, wirtschaftlichen wie ethnischen Interessen getragenen politischen Systeme am Laufen zu halten, sondern fördern oft auch noch gewaltsame Konflikte. Denn die Summen, die im Zuge des staatlichen Outsourcings weitergereicht werden an lokale Machtakteure und paramilitärische Organisationen, machen die Ranger-Truppen selbst oft zu machtvollen Gewaltakteuren. Und in einem Umfeld ohne politische und staatliche Kontrolle, in denen Willkür und auch Not herrscht, oft auch unter den Rangern, die zwar reichlich Munition, aber wenig Sold beziehen, treibt das wiederum eigene Gewaltspiralen zwischen Rangern, lokalen Akteuren und der verarmten Bevölkerung an, in der der Artenschutz dann schnell zur Randfrage wird. Die Folgen sind gerade im Kongo, aber auch anderen Staaten wie zum Beispiel Mosambik fatal, wo der vermeintliche massierte Artenschutz konstant Willkür, Tod und Leid produziert, der nicht nur das Verhältnis der Bevölkerung zur Natur nachhaltig stört, sondern auch die eh wackeligen staatlichen Strukturen zu destabilisieren droht. In dem von Deutschland finanzierten Kahutsi-Bigi-Nationalpark im Osten der Demokratischen Republik Kongo zum Beispiel unternahmen Parkwächter gezielt Terroroperationen gegen die Volksgruppe der Batwa, um sie endgültig aus ihrem Wald zu vertreiben oder gleich zu töten. Hier nimmt der Artenschutz also geradezu genozidale Tendenzen an, die sicherlich niemand in Europa beabsichtigt hat, aber eben ein weiteres Mal deutlich machen, das Gegenteil von gut gemacht ist oft gut gemeint, in dem Fall mit den Gorillas und Elefanten, denn die Realität ist komplexer als nur Ranger mit Waffen und Drohnen auszustatten, damit die eben jeden abschießen, der wiederum einen Elefanten oder Gorilla abschießen will. Ein kongolesischer Menschenrechtsanwalt sagte der Autorin deshalb, wir sehen immer mehr, dass die Ranger die Menschen wie Tiere behandeln und die Tiere im Kongo besser geschützt sind als wir Menschen. Und dabei sollte man jetzt natürlich vorsichtig sein, jegliche diese Kooperationen und Finanzspritzen aus Europa direkt zu boykottieren, denn natürlich ist es wünschenswert, wenn Deutschland und die EU mit die größten Zerstörer von Natur und Umwelt, die damit auch noch reich geworden sind, international finanzielle Verantwortung übernehmen für die Biodiversität oder auch das Binden von Treibhausgasen. Denn dafür braucht man nun mal die verbliebenen großen Regenwälder. Deutsche Forstwirtschaft wird das nicht richten. Gerade dann, wenn es Deutschland auch weiterhin, wie bisher, nicht auf die Reihe bekommt, zum Beispiel mal einen flächendeckenden Schutz von Mooren auf den Weg zu bringen. Auch Europa, nicht nur Botswanas Präsident, verschiebt die Frage des Arten- und Naturschutzes gerne in eine populistische Richtung, in der dann unter umgekehrten Vorzeichen mit glücklichen Elefanten, Gorillas und Eisbären geworben wird, während man deren Schutz mit ein paar Millionen und ein bisschen Technik für Ranger unterstützt, die entscheidenden Fragen von Klimawandel, Biodiversität, wirtschaftlicher Verträglichkeit und Menschenrechten aber an den Rand gedrängt werden. Und hier liegt dann eben auch die eigentliche, ja, Naivität will ich es nicht nennen, sondern eher umwelt- und wirtschaftspolitische Ignoranz Europas. Denn die Umwelt- und Naturwissenschaften sind sich dann doch recht einig, was die Tierbestände in Afrika am stärksten und am dauerhaftesten bedroht, ist nicht die Trophäenjagd, nicht mal die Wilderei, sondern eben der Klimawandel und die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit, die auch in Botswana die Verteilungskämpfe zwischen Mensch und Tier anheizen. Vor allem die extreme Trockenheit führt zunehmend zu Konflikten zwischen Wildtieren und Menschen um Wasserquellen und Nahrung. Und damit die Tiere nicht verhungern und verdursten, mussten zum Beispiel in Simbabwe tonnenweise Tierfutter und Wasser in die Nationalparks geliefert werden, während allerdings die Menschen darum herum oftmals keine Hilfe bekamen. Eine einseitige Symptombehandlung also, die natürlich gerade in den Ländern für extreme Probleme und auch Frustration mit dem Naturschutz westlichen Typus sorgt, die eh über weniger Mittel und Staat verfügen als zum Beispiel Botswana. Dass angesichts dessen der Naturschutz auch zu einem Feld des Populismus für die afrikanische Politik wird, darüber muss man sich da nicht wundern, allein schon, weil natürlich auch afrikanische PolitikerInnen lieber auf die ausländischen Verfehlungen Umgang mit Afrika verweisen, um die Verantwortung von ihrer Politik abzuschieben, als sie anzunehmen. Und Europa macht ihnen das eben auch sehr leicht. Denn selbst die integrative Politik von Staaten wie Botswana kann letztlich eben nur sehr begrenzt reagieren auf die Menschheitsaufgabe Klimawandelbekämpfung. Ja, sie kann die Menschen versuchen, besser zu versorgen, damit die Frustration nicht auf den Elefanten überschlägt, aber gegen die übergeordnete Klimakatastrophe, die immer weitere Flächen veröden lässt und Wasser zu einer existenziellen Überlebensfrage zwischen Mensch und Tier macht, kann sie wenig tun. Und das gefährdet längst auch die wirtschaftlichen Hoffnungsaussichten des Landes in Form des Tourismus. Denn tote Wüsten ziehen nun mal weit weniger BesucherInnen als Giraffen, Löwen und Elefanten an. Wollte man diese Entwicklung langfristig umkehren, bräuchte es nicht nur mehr, sondern vor allem langfristiges und ganzheitliches Engagement. Länder wie Botswana sollten dabei zentrale Partner sein, denn sie verfügen über die optimalen Bedingungen von Staatlichkeit und geografischer Beschaffenheit, um Artenschutzverantwortung auch über die eigenen Grenzen hinaus wahrzunehmen. Aber ganzheitlich bedeutet eben auch zuallererst auf die Länder zu blicken, wo man nicht mit vermeintlich zu vielen Elefanten ringt, sondern die Bestände konstant sinken. Und das geht wiederum nicht über ein wenig mehr Geld für ein paar mehr Ranger und Kalaschnikows, sondern bedarf einer Umsetzung des Versprechens, dass Wirtschaftlichkeit und ökonomische Perspektiven Einzelner vor Ort und die großen Ziele des Artenschutzes nicht gegeneinander, sondern miteinander wirken, wie immer versprochen. Dazu gehört dann aber auch, sich ehrlich zu machen und dem politischen Schwarzen Peter nicht nur einer kleinen Gruppe von amoralischen Trophäenjägerinnen zuzuschieben, sondern sich mit den schwerwiegenden Problemen zum Beispiel im Kongo auseinanderzusetzen und auch die eigene internationale Politik gerade mit Blick auf die ungleichen Wirtschaftsbedingungen zwischen Europa und Afrika zu transformieren. Denn nicht nur Botswana verfügt über reichlich wirtschaftliches Potenzial im Boden in Form von Diamanten, sondern auch Staaten wie Kongo. Dort ähnelt die Praxis der Ausbeutung allerdings mehr der in Niger, über die wir auch schon einmal gesprochen haben. Also große belgische Unternehmen, die die koloniale Befreiung überdauert haben, reißen sich in Kooperation mit den politischen Eliten die Gewinne des Landes unter den Nagel, während bei der Bevölkerung eigentlich nichts ankommt. Und sicherlich, Bergbau fördert jetzt nicht unbedingt den Umweltschutz, aber soll dieser langfristig gelingen, geht das eben nur, wenn der Wohlstand wächst, wenigstens bis zu dem Punkt, an dem nicht mehr Tausende regelmäßig darauf angewiesen sind, die Naturschätze ihres Landes aus Versorgungsmangel zu bejagen. Und angesichts dessen, wie so oft muss man ja sagen, ist es natürlich besonders ironisch, dass nun gerade konservative PolitikerInnen und Medien, die Bild, die Welt, CDU, CSU und natürlich auch nicht die FDP zu vergessen, im Zuge der Elefantenposse nun gerade grüne Übermotivation und Naivität anprangern, obwohl wir ja schon am Anfang festgestellt haben, dass es auch der grünen Politik eher an Ambitionen mangelt, auch mit Blick auf die Trophäenjagd. Und nun ausgerechnet diese Parteien auch die gleichen sind, die sich zum Beispiel so vehement nicht nur gegen Windkraft und Wolfsschutz hier einsetzen, sondern auch gegen Gesetzesinitiativen wie das Lieferkettengesetz. Das dann seinerseits gerne wieder als geschäftszerstörende Bevormundung angeprangert wird, nur dass man sich in dem Fall dann auch tatsächlich dagegen wehrt. Schließlich geht es ja hier um die Rendite deutscher Unternehmen. Dabei könnten gerade solche Initiativen einen Impact haben auf das wirtschaftliche Verhältnis zwischen Afrika und Europa und auch die ökonomische Lage einzelner Länder wie dem Kongo, die die Einschränkung der Trophäenjagd geradezu lächerlich klein erscheinen lassen. Denn obwohl viele beim Lieferkettengesetz zunächst vielleicht an Sweatshops in Bangladesch und iPhone wie Autoteileproduktion in China denken, auch die europäische Nahrungsmittel- und Rohstoffindustrie wehrt sich gegen solche Gesetzesinitiativen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, vor allem massiver Lobbyarbeit. Weil sie ihr lukratives Geschäftsmodell gerade des Lithiumabbaus und der Kakaoproduktion, die in Staaten wie Kongo auf brutaler Ausbeutung von Kindern und Menschen ganz allgemein basiert, in Frage stellen würde. Geschäftsmodelle, die auf der Armut vor Ort aufbauen, ein Geschäft, das die Menschen vor Ort arm hält und in der Folge zu Wilderei und Jagd zur Versorgung treibt, während es politische Willkürsysteme finanziell erhält. Niemand hier würde darunter leiden, wenn diese Praxis zugunsten einer stärkeren lokalen Beteiligung an den Gewinnen beendet werden würde, zumal der Preis von Kakao zum Beispiel auch nicht primär durch Personalkosten getrieben wird, sondern inzwischen ebenfalls vor allem durch Ernteausfälle infolge von Klimawandel und Gewalt. Meint Europa es also ernst mit seinem Schutz von Arten und Umwelt in Afrika, wie auch andernorts, dann wird es dafür bezahlen müssen und entweder ist es bereit, dafür wesentlich mehr aus staatlicher Kasse zu berappen, mit dem Vertrauen darauf, dass die Mittel dann schon richtig eingesetzt werden, immer unter dem Risiko, tatsächlich über Naturschutzauflagen vor Ort in die Souveränität von Gesellschaft und Staat einzugreifen. Oder eben, es greift endlich stärker in die eigene wirtschaftliche Praxis ein und schafft damit die Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Wohlstand bei gleichzeitigem Naturschutz. Dann wird man sich in Zukunft auch keine Gedanken darum machen müssen, wo man denn nun 20.000 Elefanten unterbringt, weder als Geschenk, noch als generelle Alternative für Afrika, wenn der Klimawandel und wirtschaftliche Perspektivlosigkeit die Bestände dort erstmal ausgerottet haben. Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen über die unten angegebene Bankverbindung, PayPal oder auch steadyhq.com/neben der Spur. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.